Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum 41. Spieltag von Blau-Gold-Weiß. Die neue Saison hat begonnen. Ich bin Johannes. Ich bin natürlich heute nicht alleine, denn der kongeniale und wahnsinnig eloquente Harry ist heute auch mit da.
Ja, bonjour. Hallo Johannes. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir freuen uns, dass wir euch einen neuen Spieltag präsentieren können und dass wir bei herrlichstem Sommerwetter tatsächlich schon über den ersten Spieltag der Männer gleich sprechen können, weil die Saison ja schon losgegangen ist. Davor noch einen kleinen Rückblick auf den 40. Spieltag, der jetzt auch noch nicht so lange her ist. Da war Justin Smiler bei uns zu Gast, gemeinsam mit
Alexios Didides.
Dankeschön. Und unser Hörer Niklas hat uns eine Feedback-E-Mail dazu geschrieben. Niklas, dir erstmal vielen Dank dazu, dass er diese beiden Gäste sehr gut fand. Hat selber in der Jugend zusammen mit Justin Smiler Fußball gespielt. Und Justin hat damals anscheinend schon sportlich herausgestochen. Und Niklas freut sich, dass es Justin Smiler in die beste Mannschaft Thürings, wie er schreibt, geschafft hat. Und wünscht beiden Jungs alles Gute. Lieber Niklas, vielen Dank. Wir richten damit diese Grüße hier in Spieltag 41 aus und wünschen das, was du den beiden wünschst, natürlich auch. Das kann man so sagen.
Ja, so sieht's aus. Und natürlich, niemand hätte was anderes erwartet, haben wir auch heute einen spannenden Gast bei uns sitzen, nachher in der zweiten Halbzeit. Wir freuen uns schon sehr drauf. Dieses Mal ist unser Gast kein unbedingt offizieller aus der ersten Reihe, sondern mit Moritz Kleikamp, der Athletiktrainer des FCC.
Ja, wir freuen uns sehr, mal einen etwas unbekannteren Part im Alltag des FCC-Lebens hier vorstellen zu können, Athletiktrainer. Zu erfahren, was man da so eigentlich macht, was so die Aufgabengebiete sind, und freuen uns, mit Moritz in der zweiten Halbzeit dann quatschen zu können. Zuvor, ich hatte es gerade schon gesagt, das erste Saisonspiel der Männer, in dem es um Punkte geht, hat schon stattgefunden beim BFC. Davor haben noch ein paar Testspiele stattgefunden seit unserem letzten Podcast-Spieltag. Das war einmal ein 3:0 Auswärtssieg bei Einheit Rudolstadt. Ein 2:1 Heimsieg gegen Meuselwitz. Da ist wichtig zu erwähnen, dass die Tore von Benny Zank und Hamza Mukai geschossen wurden, die beide aus der FCC-Jugend den Weg in die erste Männermannschaft gefunden haben. Und dann gab es noch einen, wie ich finde, tatsächlich überraschenden, aber verdienten 3:1 Sieg im Testspiel gegen Erzgebirge Aue. Recht souverän auch. Tore durch Joel Richter, Elias Löder und Ken Gibson, Harry. Und dann ging es los mit dem ersten Spieltag am vorvergangenen Wochenende beim BFC im Sportforum in Hohenschönhausen.
Ja, richtig. Es war der 26.07. und ehe man sich versah, war die Sommerpause vorbei. Also irgendwie hat sich die Sommerpause noch kürzer angefühlt als in den letzten Sommern. Und ja, ehe man sich versah, stand man dann also wieder im Gästeblock in Hohenschönhausen an einem Freitagabend bei ziemlich warmen Temperaturen. Geregnet hat es nicht, obwohl eigentlich ein bisschen unsicheres Wetter vorhergesagt war. Es ging also sonnig in den Abend. Und ja, das Spiel startete eigentlich wie erwartet gegen vermeintlich favorisierte BFC, erstmal mit dem FCC ein bisschen nach hinten gedrängt in die eigene Hälfte. Die erste Viertelstunde war dann doch etwas dominanter vom BFC, ohne dass sie groß zwingt wurden. Ganz am Anfang hatten sie zwar eine halbwegs gute Torgelegenheit, dann haben sie aber eigentlich nur noch mit Ballbesitz geglänzt. Ja, und dann kam es, wie es kommen musste, möchte ich beinahe sagen. Der FCC ging durch zwei Tore in Führung, die einmal schossen Erik Weinhauer als Abstauber nach einem Pfostenschuss von Elias Löder aus der Distanz und einmal ein Abstaubertor von Kai Seidemann zum zwischenzeitlichen 2:0, was auch der Halbzeitstand war. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ja zu anderen Gästefans im Gästeblock gesagt habe, naja, abwarten, wir sind immer noch der FCC und eine 2:0-Führung hat bei uns auch leider gar nicht so viel zu bedeuten. Und ja, so schnell wie wir den Doppelschlag in der ersten Halbzeit vollzogen haben, kam der BFC dann auch zurück, relativ schnell nach Wiederanpfiff mit zwei Toren, die auch ein Stück weit Abwehrfehler von uns waren. Dort haben Smille und auch Khalid ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Ich denke, das ist aber auch alles Teil des Prozesses. Und es gelang uns, die ganze Nummer auszugleichen. Elias Löder hat auf seine ja mittlerweile schon typische Art wieder einen Rückpass, der ein bisschen unglücklich geraten war, vom BFC abgefangen, hat einfach aus Spitzenwinkel mal draufgezogen, der Torwart lässt ihn prallen und Weinhauer staubt zum zweiten Mal ab, zum 3:2, was dann auch der Endstand war. Und ja, der Gästeblock war sehr gut gefüllt, 600 FCC-Fans auf dem Freitagabend ist, denke ich, sehr, sehr ordentlich. Und ja, der Rest war dann ja ziemlich viel Jubel und natürlich erstmal ja auch ein bisschen humorvoll begleitet mit Spitzenreiter, Spitzenreiter rufen. Zu dem Zeitpunkt war das ja auch der Fall. Das heißt, ja, wunderschöner Ausflug, so konnte die Saison ja, sehr gelungen gestartet werden und macht natürlich Spaß und Freude auf alles Weitere, was dann noch kommt.
Ja, sorry, jetzt habe ich mich voll verschluckt. So. Genau, danach kam Sampdoria. Geil eigentlich. Also, finde ich besser als ein BFC, aber ging ja leider eigentlich auch um nichts, außer dass es die offizielle Stadioneröffnung war am vergangenen Dienstag. Eine 1:2 Heimniederlage. Ich glaube, das Spiel, keine Ahnung, ich bin ehrlich, ist mir scheißegal, wie es ausgegangen ist. Es war einfach ein geiles Gefühl, mal wieder im Herz-Abbe-Sportfeld und in meinem Fall konkret wieder in der Südkurve zu stehen. Das war schon, neudeutsch sagt man, nice oder sogar end-nice. Hat gefetzt und ja,
ich würde sagen,
ich tue mich auch ein bisschen im Nachhinein noch schwer, das richtig in Worte zu fassen.
Ich würde sagen, es war groovy.
Groovy?
Ja.
Es hat voll nice gewiped, Alter.
Ja.
Yo, auf jeden Fall hat es wirklich, und das ist jetzt mal auch so ein bisschen Spaß und Jugendsprache beiseite, es war, ich finde Sampdoria einen guten Gegner für so ein Eröffnungsspiel, auch dass aus Italien viele Fans tatsächlich mitgekommen sind. Es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Wie hast du es empfunden?
Ja, eigentlich unterm Strich komplett genauso. Der Gegner oder die Ansetzung ist halt auch deswegen interessant, weil es sich bei Sampdoria Genua natürlich um den letzten Europapokalgegner des FCC, also den letzten Gegner auf internationaler Bühne im Jahr 1988 gehandelt hat. Sampdoria Genua ist mittlerweile in der Serie B, also in der zweiten italienischen Liga, schickt sich dort aber an, sage ich mal, den Angriff zu starten in Richtung Aufstieg in die Serie A und wird natürlich trainiert von niemand Geringerem als Andrea Pirlo, der 2006 Weltmeister wurde und vielen sicherlich als technisch sehr begnadeter Fußballer in Erinnerung geblieben ist. Also durchaus Prominenz am Start. Wie gesagt, wurde auch begleitet von 250 Gästefans, die den Gästeblock bevölkert haben, dort ja ihr italienisches Ding durchgezogen haben. Vor allem war das natürlich aber auch, du hast es ja mehr oder weniger schon angeteasert, für ja, die Jungs und Mädels aus der Südkurve ein ganz großer Moment, die tatsächlich die Gelegenheit hatten, nach über 15 Jahren ja, diplomatischem und nicht diplomatischem Kampf ihren Standort wieder zu erobern, also die Südkurve im Ernst-Abbe-Sportfeld als Heimbereich zu bevölkern. Und ja, ich glaube, das, was da bei diesem Spiel passiert ist oder was dazu rüberkam an Stimmung aus dem neuen alten Block in der Südkurve, war wirklich bombastisch. Ich habe mich auch in diesem Block aufgehalten und fand es wirklich beeindruckend, welche Lautstärke entfacht werden konnte. Und das kennt man so auch aus dem alten Stadion aufgrund der Entfernung, dem fehlenden Dach und so weiter, eigentlich überhaupt nicht. Also das war ein ganz neues Level. Und ja, uns ist auch bekannt, dass die Südkurve an sich mit Bekanntwerden dieser Ansetzung natürlich auch dann die Rädchen gedreht hat im Hintergrund. Und so gab es auch eine Einladung an die Gästefans aus Italien, sich schon am Nachmittag im Paradiespark zu treffen, am sogenannten Glashaus. Dort wurde eine Ausstellung aufgebaut, die das damalige Spiel in den Mittelpunkt stellte. Zeitzeugen-Zitate, ZZZ, cooles Wort, sage ich mal, wurden dort an die Wand gehauen und so. Also das war eine gelungene Veranstaltung, die dann abgerundet wurde durch einen gemeinsamen Marsch mit dem Gästeanhang in den Südbereich des Stadions, die Gäste dann logischerweise in den Gästeblock gegangen und ja, die Heimfans dann in die Südkurve, in den Heimbereich. Und ja, wie gesagt, alles danach war wirklich emotionsgeladen, stimmungsgeladen, lautstark und macht auf jeden Fall richtig viel Vorfreude für ja, alle weiteren Heimspiele, die jetzt so folgen werden, im fertiggestellten
Stadion. Absolut. Wobei ich natürlich noch nicht unter den Tisch kehren möchte. Das bin ja auch irgendwo deutsch und deswegen muss man ja irgendwas zu meckern haben. Möchte ich kurz aufzählen, was mir nicht gefallen hat an diesem Tag.
Ja.
Erstens, tatsächlich fand ich die Musik viel zu laut. Also die Boxen waren total überdreht und das war echt nervig, dass du dich teilweise im Stadion weder unterhalten konntest, noch irgendwie, dass man in der Kurve die Stimmung verstanden hat, was man da gerade gesungen hat, was gesungen wurde, fand ich völlig drüber. Also da sollte man in der Stadionregie auf jeden Fall nochmal nachsteuern. Ist übrigens auch was aus anderen Stadionbereichen an mich herangetragen wurde. Und das betrifft jetzt sowohl die neue Haupttribüne als auch die jetzige Westtribüne, was die alte Haupttribüne ist. Von unterschiedlichen Leuten und unabhängig voneinander sollte man drüber nachdenken. Zweitens, diese scheiß dämlich sinnlosen Durchsagen bei jeder angezündeten Bengalfackel im Stadion, dass man das doch bitte lassen soll und so bla bla bla. Das ist vor dem Hintergrund scheinheilig, dass dann ein übelstes Feuerwerk abgebrannt wird nach Abpfiff. Finde ich auch echt. Also ich weiß, dass das Regularien sind, die der Verband, der DFB vorgibt und andere kleinere Landesverbände vorgeben, aber es ist einfach nur behämmert. So, zweitens. Und drittens finde ich, in vielen Stadionbereichen wird ein bisschen oft, also krass fand ich die Südkurve, die Leute kommen an und viele Menschen haben nichts anderes zu tun, als alles abzufilmen, anstatt dass man mal irgendwie einfach das auf sich wirken lässt und viel mit den, einfach mal den Moment genießt, sind die ganze Zeit die Handys oben, die Leute, es wirkte auf mich viel so, als würde viel konsumiert werden. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt daran liegt, dass dieses Spiel, verstehe ich ja auch, ein ganz besonderes Ereignis ist, erstes Spiel im neuen Stadion, Stadioneröffnung und so weiter. Bin ich gespannt, wie sich das dann bei den nächsten Spielen einpegeln wird, aber ich würde mich sehr freuen, wenn man von einem blau-gelb-weißen Hexenkessel sprechen möchte, dass man dann also entweder kurz Bilder macht und dann das Handy weglegt oder dass man mitsingt, wenn man das Handy in der Hand hat, gibt Länder, da funktioniert das. Mir wäre ersteres lieber, ja, genug gemeckert.
Ja.
War ja an sich trotzdem geil.
Genau, und die Kulisse von 11.300 Zuschauern finde ich tatsächlich auch für einen Dienstagabend und am Ende trotzdem nur ein Testspiel, in Anführungszeichen, sehr angemessen. War eine gute Auslastung des Stadions sozusagen. Und wir sind mal gespannt, ob solche Zuschauerzahlen natürlich dann auch bei Heimspielen, das Derby zählen wir jetzt mal nicht mit rein, ja auch erreicht werden können. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das quasi kein reiner Event-Tourismus war, sondern tatsächlich auch ein Interesse am Spiel. Apropos Spiel, es wurde natürlich auch Fußball gespielt, verheimlichen wollen wir das auch nicht. Ja, Sampdoria Genua hat 2-1 gewonnen, zur Halbzeit lagen sie 2-0 vorne. In der ersten Halbzeit, relativ früh im Spiel, hat sich Weinhauer verletzt. Dort ist zum Stand der Aufnahme jetzt noch nicht ganz klar, wie lange ihn das aus der Bahn wirft. In der zweiten Halbzeit gelang uns durch ein etwas kurioses Eigentor der italienischen Gäste dann der Anschlusstreffer. Es gab auch von unserer wirklich mutig auftretenden Mannschaft noch Gelegenheiten, einen Ausgleich zu erzielen. Am Ende ist das Ergebnis aber in Ordnung, sicherlich für den Trainerstab erkenntnisreich und kann dann auch einfach mal so stehen bleiben, wie es ist.
Ja, wir würden in der Serie B auf jeden Fall mithalten.
Ja, demnach.
Logisch.
Ja, Genua ja übrigens zuvor beim BFC verloren, 1-0 und zwischenzeitlich dann auch noch in Magdeburg nach 2-0 Rückstand 4-2 gewonnen.
Das heißt im Umkehrschluss, wir haben den BFC geschlagen und der Genua Magdeburg höher als uns. Theoretisch müssten wir dann zweite Liga spielen, also mindestens.
Richtig.
Also wenn man das zurückrechnet.
Wobei so. Mathematisch ist das ein Kuriosum, würde ich es nennen, ja. Weil wir haben gegen Genua verloren, Genua hat gegen BFC verloren, BFC hat gegen uns verloren.
Und Magdeburg hat gegen Genua verloren, das heißt Magdeburg sind die allerschlechtesten von allen und wir sowieso die Besten wegen der Auswärtstore.
Deiner Rechnung nach scheint das so zu sein.
Ja, genau. Stichwort nächstes Spiel, Harry, du hast gerade schon gesagt, es wird sich jetzt interessant sein zu sehen, oh ja, wie sich das ausgeht gegen Hertha Zehlendorf, Zuschaueranzahl technisch und von der Stimmung her im Stadion. Das ist jetzt schon am Sonntag 13 Uhr soweit. Hertha Zehlendorf, aktuell der Spitzenreiter nach dem 5-0 gegen die Halsumdreher-Schwäne.
Ja,
und
richtig.
Die sind halt dementsprechend letzter. Wird interessant sein zu sehen, wie hat der Zehlendorf auftritt. Also ob das jetzt eine Überraschung war, dass die Zwickau so geschlagen haben, weil sie selber so gut sind oder weil Zwickau so scheiße ist.
Ich glaube, Zwickau ist einfach so schwach.
Das glaube ich auch.
Ich glaube, Zwickau ist einfach so schwach. Kleiner Hinweis an alle Sportsfreunde, die in die Südkurve gehen wollen. Dort gibt es einen Aufruf, dass die Besucher des Stadions in der Südkurve bitte in weißem Oberteil zum Spiel kommen, um ein geschlossenes Bild zu ergeben.
Ja.
Bei sommerlichen Temperaturen ohnehin empfehlenswert.
Ja, sowieso. Zwei Tage später geht es dann weiter mit einem Testspiel am Dienstag 18 Uhr bei der BSG Sormitztal-Leutenberg. Es gab vor Saisonbeginn eine Kampagne, wo man sich bewerben konnte für ein Testspiel gegen den FCC. Und das Spiel findet jetzt dann dementsprechend statt. Leutenberg hat das getan. Und ist der glückliche Gewinner dieses Testspiels. Dann geht's am Samstag.
Warte, Johannes, kleines Zwischengrüß. Warum der Name Sormitztal?
Sormitz ist, glaube ich, irgendein Bach oder Fluss, fließt da lang und das liegt da.
Und Sormitz, wohin fließt, in welches Gewässer fließt die Sormitz?
Nicht in die Ostsee.
Richtig.
Reicht das?
Die Frage war nicht, wo es nicht hinwindet. Weißt du nicht?
Ich kann dir jetzt alle aufzählen, wo es nicht hinfließt. Warte, lass mich kurz überlegen. Das ist
nein, so viel Zeit haben wir nicht.
Ja, ja, doch, stopp.
Nein.
Stopp.
Nein.
Nicht in die Saale.
Ja.
In die Elster?
Nein.
Nein, warte, in das andere. Unstrut?
Nein, völlig falsch.
Ach, das weiß ich irgendeinen Haupt... Keine Ahnung, wenn jetzt hier Leute wären, die sich mit Kajakfahren auskennen, die würden mir das sagen. Die würden auch wahrscheinlich sagen, dass da gerade
so ein Wasser drin ist und dass man sich nicht fahren kann. Deswegen. Somit ist ohnehin nicht schiffbar, auch nicht für Personenwasserwanderer. Ich würde sagen, du hast versagt, die Somitz fließt in die Luckwitz und die Luckwitz fließt kurz vor Saalfeld in die Saale.
Gut.
Merk dir das. Für deine wassergebundenen Freunde sicherlich ein hilfreicher Tipp.
Ja.
Genau. Ja, wie geht's danach weiter? Im Liga-Vergleich.
Gar nicht. Saison wird abgebrochen wegen Corona. Nein, Spaß. Saison geht weiter mit einem Heimspiel gegen... mit einem Auswärtsspiel in Greifswald. Sonntag, 10. Samstag. Alter. Samstag, 10.8., 13 Uhr. In Greifswald ist wahrscheinlich für diejenigen, die sich urlaubfrei wählen können, ziemlich geil, weil du kannst mal an die Ostsee fahren und mal gucken, wie die Wassertemperatur ist. Bei Westwind ist sie meistens wärmer als bei Ostwind. Okay. Könnt ihr euch merken, ist wichtig. Und danach ist erstmal 10-11 Tage gar nichts, weil dann ist Pokalwochenende. Aber wir haben ja das große Los Bayer Leverkusen gezogen. Das heißt, wir haben spielfrei an dem Wochenende, wo andere im Pokal antreten und spielen dann erst am 21. August um 19 Uhr zu Hause gegen Chemnitz. Ehe danach am Samstag, den 24.8., das Auswärtsspiel beim VfC Plauen folgt, Aufsteiger, wurde heute am Tag der Aufnahme just terminiert und dann folgt am 28.8. das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, ja, im Pokal.
Plauen wird übrigens sicherlich auch ein sehr interessantes Spiel, wie du schon sagtest, es wurde nun endlich fix terminiert, ist eine kurze Anreise, also sicherlich ein sehr großer Gästehaufen, der dahin fährt, ist eigentlich ein ganz schickes Stadion, auch wenn dort die Zuschauerzahlen auch aufgrund der sportlichen Misere lange gering waren. Und der VfC Plauen ist ja auch durchaus beachtlich in die Saison gestartet, hat mit 2:0 geführt gegen Viktoria, meine ich,
ja,
und hat richtig. Dann aber noch 2:3 verloren, war ein unterhaltsames Spiel, wir sind mal gespannt. Ich denke, der VfC Plauen wird absteigen, zusammen mit dem FC Einburg.
Okay.
Krass, ne?
Ja, ich würde sagen, Zwickau steigt ab. Weil wir haben ja vorhin bestbestellten Schlechtesten in der Liga. Meistens steigen ja diejenigen ab, die am schlechtesten sind.
Ja, das ist häufig so, ja.
Ja.
Genau. Ah, du hast schon gesagt,
Leverkusen. Sind auf jeden Fall nicht die schlechtesten in ihrer Liga.
Ja, 28. August, 18 Uhr, Achtung, die Anstoßzeit beachten, hat den Hintergrund, dass danach jeder natürlich die Chance haben soll, die Paralympics-Eröffnung im TV zu verfolgen. Deswegen 18 Uhr der Startschuss gegen Bayer 04 Leverkusen. Das Stadion ist längst ausverkauft. Wer auch immer sich irgendwie noch reinmogeln möchte, muss also kreativ werden. Ich denke aber, das ist ein guter Anlass, um mal die Redaktionstippspielrunde zu öffnen.
Ja, unbedingt.
Warum haben wir eigentlich das BFC-Spiel nicht getippt? Weil das hätte ich gewusst, das 3-2. Hätte ich wirklich.
Das weiß ich nicht. Wir haben ja nicht, wir haben gar nicht getippt beim letzten Mal.
Nee, haben wir nicht. Nein, wir haben es einfach vergessen.
Ja, ach, das geht.
So, ich sag.
Ist halt so.
Was ich sag, es wird ein wahres Fußballfest, aber wir werden leider mit 0-4 den kürzeren ziehen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe mir für diese Saison übrigens vorgenommen, nach diesem absoluten Fiasko der letzten Spielzeit, tippspielmäßig, wobei ich immer noch nicht glaube, dass da alles mit rechten Dingen zuging.
Doch, doch.
Ich denke, wir schießen ein Tor, irgendwie. Leverkusen schießt 7.
Okay. Ja, der...
Also es geht nicht ins Elfmeterschießen, das sollte dann auch schon klar sein.
Der Clemens aus unserer Redaktion wurde übrigens weiterhin suspendiert bzw. disqualifiziert. Ja. Sein Fußballsachverstand ist quasi so entartet, dass es keinen Sinn macht, ihn hier mitspielen zu lassen.
Ja.
Dafür gibt es Tipps vom Christian, der tippt 3-0 für die Gastmannschaft und den aktuellen deutschen Meister und Pokalsieger. Der Bene tippt 4-1 für die Gäste. Und ja, es gibt auch einen grenzenlosen Optimisten in unseren Reihen. Wer das weiß und wer ihn kennt, der weiß, dass es nicht anders sein kann. Der Toni tippt auf 2-1 für den FCC gegen aus seiner Sicht wahrscheinlich unterlegene Gäste aus Leverkusen. Ja.
Einen Termin müssen wir noch besprechen, der jetzt auch feststeht. Das ist der 4. September, sein Mittwoch, 17 Uhr, Derbyzeit. Wobei ich das Derby-Zeit mal gerne in Anführungsstriche setzen würde, weil eigentlich ist es keine Zeit für ein Derby.
Ich bin mehr oder weniger entrüstet, wie blind sich da ein Verband präsentiert, wie unfassbar unehrlich kommuniziert. Das heißt, der Verband setzt das Spiel erst auf einen Landestagswahltag an, wo man natürlich auch im Vorfeld drauf kommen könnte, dass das eine dumme Idee ist. Und wenn ich 34 Spieltage zur Auswahl habe, dann ausgerechnet den zu nehmen, wo es in Thüringen nun mal offensichtlich nicht zu gehen scheint, das ist an Senilität kaum zu überbieten und schreit nach Ohrfeigen. Also ganz ehrlich, das ist wirklich maßlos enttäuschend. Dann zu sagen, okay, wir müssen umterminieren, brauchen einen Ausweichtermin und legen den unter der Woche, ist die logische Konsequenz. Das hat man sich selber so hingedichtet. Dann aber wiederum auf 17 Uhr zu gehen, weil es einen TV-Übertragungspartner gibt, in dem Fall der MDR, der nicht mal viel Geld dafür rüberwachsen lässt, dass das Spiel 17 Uhr stattfindet, damit, sage ich mal, ein freier TV-Slot bedient werden kann. Und ja, die Silberdisteln dieser Welt abends Florian Silbereisen auf dem Traumschiff zur gewohnten Uhrzeit sehen können oder was auch immer da kommt, ist für mich eine absolute Katastrophe.
Ja, furchtbar, ey. Selbst wenn du arbeitest und irgendwie dir das im Fernsehen oder was angucken willst, ist 17 Uhr eine Scheißzeit, da soll irgendein anderer Rotz laufen von mir aus. Weißt du, in aller Freundschaft oder so ein Käse oder, weiß ich nicht, Polizeiruf 110 oder was gibt's denn noch für ein... Es ist auch egal, was es noch für Scheiße gibt, auf jeden Fall hat das Derby da nicht stattzufinden. Das ist entweder am Wochenende zu einem normalen Termin oder halt unter der Woche von mir aus, weiß ich nicht, 19.30 Uhr oder so.
Ja, ich denke, die etablierten unter der Woche Anstoßzeiten, die würden deutlich mehr Akzeptanz erfahren. Hier ist aber auch vor allem der Kommunikationsstrang ist ja furchtbar vom NUFV, die in der Veröffentlichung schreiben, dass es nach Rücksprache mit Sicherheitsorganen, TV-Veranstaltern und eben mit, nach Rücksprache mit den beiden beteiligten Vereinen so entschieden wurde. Kurz danach gab es revidierende Stellungnahmen, sowohl vom FC Rot-Weiß Erfurt als auch vom FCC. Und das lässt ganz tief blicken. Sinngemäß wurde gesagt, mit uns hat keiner geredet. Wir lehnen diese Anstoßzeit ab und sind damit auch nicht einverstanden. Und das offenbart mal, wie wirklich dort gedacht wurde. Das heißt, eine TV-Anstalt im Endeffekt hat die Macht zu diktieren, zu welcher Uhrzeit ein Spiel mit dieser Bedeutung angepfiffen wird, mitten in die Feierabendverkehrszeit rein, ohnehin absolutes Verkehrschaos in Jena, wie man das durchsetzen will. Ich kann mir auch vorstellen, dass Polizei und Co. dort überhaupt nicht begeistert sind von dieser Ansetzung. Das ist wirklich an Blindheit und an Naivität nicht zu überbieten. Und ich denke, das wird auch noch nicht ausdiskutiert sein. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, behaltet das unbedingt im Auge. Ja. Es ist durchaus möglich, dass es hier noch Änderungen gibt. Wir zumindest rechnen damit, dass es dort nochmal breiten Widerstand gegen diese Ansetzungswillkür gibt. Und wir wollen das auch nicht so im Raum stehen lassen und sprechen uns auch als Redaktion geschlossen
auf jeden Fall
gegen diese Sinnlosigkeit
aus. Auf jeden Fall. Ich würde mich auch noch schärfer dagegen aussprechen, aber es gibt Dinge, die sollte man vielleicht nicht sagen, weil das ja dann zu unterhalb der Gürtellinie sein könnte. Das muss ja nicht sein. Wir sind ja seriös.
Ja, wir müssen trotzdem mal ganz fix noch auf die anderen Vereine gucken.
Auf die anderen Vereine? Ich will nur auf Jena gucken.
Ja, auf die anderen Teams unseres Vereins. Du hast natürlich völlig recht.
Ja. Geil, wir gucken auf die Frauen, oder? Zuerst, weil Bundesliga. Und daher auch endlich wieder, das heißt ja nicht mehr FIFA, sondern FC 2025. Endlich kann man mit Jena wieder da spielen. Das ist voll geil, ey.
Und ja, Scheiß. Großartig.
Kommen wir auch später noch kurz dazu.
Ja, jetzt guck doch auf die Frauen.
Ja, genau. Tag des offenen Stadions, 20.07. Testspiel gegen Wolfsburg 0-0. So, leider hat sich bei diesem Testspiel Bente Fischer verletzt. Ist ein bisschen ärgerlich, weil sie länger ausfallen wird und letzte Saison ja auch tragende Kraft war beim Aufstieg.
Gute Besserung.
Gute Besserung an dieser Stelle. Zusätzlich verletzt hat sich Alisa Stechemesser, die davor auch lange verletzt war durch eine Kreuzbandverletzung. Hatte sie seit dem Frühjahr 2023, kehrt ins Training zurück und zack, schon wieder verletzt. Auch bitter. Also auch dir, gute Besserung. Ist scheiße. Wird mal sehen. 5 Neuzugänge hat es gegeben von anderen Vereinen, die jetzt in Jena spielen. Fiona Geiser, Anna Markgraf, Thomas Ilenburg hatten wir schon in der letzten Podcast-Folge kurz vorgestellt. Zusätzlich dazugekommen sind Gwen Mummert, die kam von den Mississippi State Athletics und Mariella L. Sheriff von Sturm Graz. Torhüterin, und das wird sich jetzt zeigen, wie die Mädels sich in den Kader einbringen. Zusätzlich noch dazugekommen Stefanie Lehmann, die trainiert mit, die kommt aus der Jugend vom FC Bayern, sowie Leni Hof aus der eigenen Jugend. Und einen neuen Co-Trainer gibt es auch, nämlich Matthias Buschkowiak, 32 Jahre ist der Mann alt und war zuletzt Co-Trainer beim Greifswalder FC in der Regionalliga, also tatsächlich gar kein Unbekannter. Und das wird sich jetzt, es wird interessant sein zu sehen, wie der Saisonstart einfach wird, glaube ich, und wie da die Spiele gestaltet werden. Bis dahin ist noch ein bisschen zu gehen, also der ganze August ist quasi noch in Anführungsstrichen spielfrei. Es gibt 4 Testspiele gegen den FFC Hof, gegen den HSV, gegen Nürnberg und gegen den FFV Erfurt. Der erste Spieltag ist dann am 31. August um 12 Uhr auswärts bei Eintracht Frankfurt. Kann man sich sicherlich auch angucken, weil zeitgleich, glaube ich, dann kein Spiel ist, weil es ja Landtagswahl, da kann man ja nicht Fußball spielen und so, hatten wir ja gerade. Genau, und das erste Heimspiel, auch so viel können wir schon mal vorwegnehmen, es wird ein ganz schweres Spiel, da kommt der VfL Wolfsburg nochmal erneut am Samstag, 14. September, 12 Uhr ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Ist also ein recht toughes Auftaktprogramm für die Mädels.
Ja, weiter geht es dann auch am 21.09. auswärts beim SC Freiburg und am 30.09. an einem Montag zu Hause um 18 Uhr gegen SGS Essen. Das ist sicherlich so ein Team, gegen das man dann punkten muss und möchte, wenn man nicht Letzter werden will, denn der Letzte steigt ab, aber wohlgemerkt auch nur der Letzte diese Saison. Das ist also eine große Chance auch für unsere Mannschaft. An der Stelle muss ich noch mal kurz über die Terminierung abkürzen, wenn ich mir das hier nämlich nebeneinander lege, dann verstehe ich nicht, wieso die Spieltage, die Heimspieltage der Männer und der Frauen jeweils am gleichen Wochenende sind. Das ist auch für den Stadionbetreiber eine absolut unnötige Herausforderung, den Rasen da irgendwo zu pflegen. Das heißt, an einem Tag spielen die Männer und am nächsten Tag die Frauen oder andersrum. Das ist absolut unnötig, das so zu machen. Also auch dort hat aus meiner Sicht der NOFV einfach gepennt. Da müssen, aus meiner Sicht ist in der Spieltagsplanung genau das eigentlich Gegenstand. Neben allen Sicherheitsinteressen eben auch Auslastung von Spielstätten, Regeneration von Spielstätten, sonstige Großveranstaltungen. Ich bin dort wirklich fassungslos.
Ja, der Verband ist halt auch nur Regionalliga, das muss man halt auch sagen. Geht sich leider nicht so ganz aus.
Gut, die zweite Mannschaft der Frauen, die hat 0:1 bei der zweiten vom FC Nürnberg verloren und hat am 4.8. ein weiteres Testspiel zu Hause in Jena gegen Eintracht Leipzig Süd zu absolvieren. Und die Regionalliga der Frauen, die startet am 25. August um 13 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Union Berlin. Darauf am 1.9. dann, also an dem Landtagswahlsonntag, wird zu Hause 14 Uhr gegen Viktoria Berlin gespielt. Jo. Die dritte Mannschaft, Johannes, in aller Kürze.
Dritte in aller Kürze. Die haben teilgenommen bei der TFV Beach Soccer Meisterschaft in Apolda, haben da den dritten Platz belegt und haben jetzt im August ein Testspiel gegen das zweite Team vom 1. FC Magdeburg, ehe es dann am 25.08. gegen den FSV Silvester 91 Bad Salzungen mit einem Heimspiel in die neue Saison geht.
Ob du den Namen irgendwann ohne Kichern aussprechen kannst?
Wahrscheinlich nicht, aber das Gute ist, dass man ja auch nur zweimal gegen die spielt.
Okay.
Also ich lache jetzt nicht jedes Mal in jeder Podcast-Folge. Beim nächsten Mal bin ich ernster.
Okay.
Ernster.
Ja, los, weiter.
Ja, mit der Jugend. A-Jugend. Die hatten Testspiel gegen Nürnberg, das wurde leider verloren. Testspiel gegen Schott war ein Unentschieden. Testspiel gegen Erzgebirge Aue wurde auch verloren. Testspiel gegen Magdeburg gewonnen. Und ein Testspiel in Fürth wurde 4:0 verloren. Saisonauftakt in der Bundesliga ist jetzt bereits am 3.8. gegen den HFC um 11 Uhr, ehe es dann auswärts zu Hertha geht und dann zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Erste Runde im DFB-Pokal steht auch
schon. Wie so ein Stadionsprecher ausgesprochen.
Ja, Wahnsinn, oder? Furchtbar. Aber ich habe nicht ganz so rumgeschrien, es war nicht ganz so laut wie gestern gegen Sampdoria. Erste Runde DFB-Pokal steht auch schon fest, ist der 1.9. gegen Schalke 04. Findet auch in Jena statt. B-Jugend, auch da gab es Testspiele, es gab einen knappen Sieg gegen Halle, es gab einen relativ deutlichen Sieg gegen den Niendorfer TSV, es gab eine deutliche Niederlage bei Hannover 96 und einen deutlichen Sieg gegen Auerbach. Testspiel gegen Plauen ist am Tag der Aufnahme, das heißt, wir können leider nicht darüber berichten, wie es ausgegangen ist, sowie ein Testspiel gegen Fürth am jetzt kommenden Wochenende. Bald ist auch Saisonstart bei Eintracht Frankfurt. Das ist ja interessant. Und das folgen Heimspiele gegen Darmstadt und Offenbach.
Ja, wenn es da steht, ne?
Ja. Okay, dann wird das wohl auch so sein.
Ja, genau. Futsal, wir haben da schon darüber berichtet beim letzten Mal, dass das quasi eine Auflösung dieser Abteilung ergeben hat, sind wir natürlich nicht sehr glücklich drüber. Es gibt eine mehr oder weniger ehrliche Stellungnahme der Spielbetriebs GmbH, in der wurden die wirtschaftlichen Gründe in den Vordergrund gestellt. Ralf Krilic hat das, ich sag mal, nachvollziehbar begründet, dass es eben ein Versprechen mit Amtsantritt gab, dass der Verein wirtschaftlich konsolidiert werden soll und ja, vor allem auch schon zwischendurch der Schritt der Auflösung der zweiten Mannschaft U21 gegangen wurde, da sich im Nachhinein als Fehler erwies und dass eben geguckt wird, dass man da wieder in die Spur kommt und dann eben andere Einsparpotenziale ausgenutzt werden müssen. Und in dem Fall wurde die Futsal-Mannschaft als solches identifiziert. Dominik Naujoks, der auch schon mal unser Gast war, ließ sich dazu auch zitieren. Die Entscheidung hat es natürlich sehr getroffen. Man ist trotzdem stolz auf das Erreichte, hat er so sinngemäß gesagt. Am Anfang war man natürlich schockiert und ja, man blickt trotzdem auf eine schöne gemeinsame Zeit zurück. Auch viele FCC-Anhänger haben sich hier und da mal dort bei Spielen eingefunden und haben, glaube ich, auch Freude und Unterhaltung daran gefunden. Am Ende lässt sich sagen, der Ablauf ist zumindest fragwürdig, weil die Entscheidung, dass die Abteilung aufgelöst wird, tatsächlich erst sehr spät kam. Mitte Mai war das. Und für die Futsaler bestanden natürlich kaum Chancen, irgendwie selbst dem entgegenzusteuern oder vielleicht zu sagen, wir kümmern uns nochmal ganz, ganz, ganz offensiv um Sponsorenakquise, sodass sich die Abteilung vielleicht auch selbst trägt. Ja, hat jetzt zur Folge, dass das Trainerteam die Verträge aufgelöst hat und den Verein verlassen wird. Und ja, ein Großteil der Spieler, nämlich 6 an der Zahl, gehen zu Hohenstein-Ernsthal in die Bundesliga. 2 Spieler zu Blumstadt United und ja, eine große Anzahl von Spielern stand 1.7. zumindest, war vereinslos.
Ja, was man noch sagen muss zum Futsal an sich, dass so Dominik Naujoks, ein Futsalverein in Jena, kurz vor der Gründung steht und wahrscheinlich auch im Spielbetrieb der TV Futsalliga teilnehmen wird, wird interessant sein zu sehen, ob das wirklich passiert und wenn ja, wie da die Entwicklung sein wird. Da werden wir in den nächsten Monaten auch mal ein Auge hinwerfen und wenn es da was Neues gibt, euch auch ein bisschen dazu etwas berichten. So, gestern Sampdoria-Spiel, Harry. Startschuss, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was wir hier in der im Podcast schon ein paar Mal hatten und wo ich jetzt mich aufpassen muss, dass ich nicht wieder in eine Wutrede verfalle. Cashless Payment, zu Deutsch kartenloses Bezahlen.
Bargeldloses Bezahlen.
Bargeldloses Bezahlen. Kartenloses Bezahlen wäre geil.
Ja, hirnloses Sprechen wäre auch mal gut, ne? Alles? Hast verstanden. Ja, Cashless Payment, genau, ist sicherlich ein Trend, der nicht nur im Fußball existiert. Cashless Payment ist, sage ich mal, in vielen Veranstaltungen mehr oder weniger gang und gäbe. Was daran kritikwürdig ist, ist nicht, dass die Möglichkeit besteht, sag ich mal, bargeldlos zu bezahlen. Ich glaube, es gibt wirklich viele Leute, die das begrüßen. Die Kritik richtet sich eigentlich eher dahin, dass es eben nicht mehr die Möglichkeit geben soll, mit Bargeld zu bezahlen. Vor allem schwierig für Leute, die vielleicht über keine Karte verfügen, die nicht alles an solchen Dingen, die man auch nicht verlieren möchte, mit ins Stadion nehmen will. Und natürlich für Leute, die mit ihren Kindern ins Stadion gehen und sagen, Mensch, kleiner Johannes, hol dir doch meine Pommes, geht nicht, muss ich meine Kreditkarte mitnehmen und dann kauft er den ganzen Stand, weil er es nicht besser kann. Johannes hat jetzt nichts mit dir zu tun, das war ein Namensbeispiel.
Oder der kleine Johannes geht ganz alleine ins Stadion mit Freunden, ist vielleicht 13, 14 Jahre alt, hat keine EC-Karte, wer hat das mit 13, 14 schon so, was macht denn der dann im Stadion, wenn er sich was zu essen kaufen will?
Ja, es soll wohl Prepaid-Karten dafür geben. Aber am Ende,
wir sind kein scheiß Bundesliga-Verein.
Ja, und am Ende in der Bundesliga war ja zum Beispiel auch dieses Prepaid-System rückläufig. Ja. Zum Beispiel in der Allianz Arena beim FC Bayern München hat man sich dann auch davon verabschiedet und zumindest die reguläre Kartenzahlung, also mit Kredit- und EC-Karte und so weiter, wieder etabliert. Ich frage mich, warum wir als Viertligist, der sich irgendwo bevölkerungs- und basisnah geben will, einfach das so kompliziert macht. Ich sehe überhaupt keine Begründung damit, dass es dann an den Ständen schneller geht, weil wenn man sich da mal ein Bier holt, dann steht man nicht deswegen an, weil das Geldwechseln so lange dauert, sondern weil das Bierzapfen nicht schnell genug geht.
Ja, und das geht auch mit EC-Karte nicht schneller.
Genau.
So, ich verstehe das total und ich unterstütze das auch so, wie du es gesagt hast. Muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, es gibt jetzt ein neues Stadion und wir müssen jetzt in Jena, ich will das gar nicht nur auf den FC Carl Zeiss Jena
so abschieben, sondern da spielt auch L5 eine Rolle, dass wir jetzt jeden Scheiß irgendwie mitmachen müssen, der angeblich neumodisch ist, weil wir jetzt ein neues Stadion haben und Cashless Payment ist ein Punkt, der damit dazugehört. Und ich würde mich einfach freuen, wenn man weiter irgendwo mit Bargeld bezahlen kann in den Stadion. Bargeld ist genauso wert wie eine Karte, wo das Geld halt drauf ist, und es kann doch nicht so schwer sein. Also
ich glaube auch nicht, dass die Leute dann automatisch mehr konsumieren. Also nee. Dass sie ihr Ess- und Trinkverhalten davon abhängig machen, würde ich nicht.
Ach, so ein Käse.
Würde ich nicht vermuten.
Also ich glaube, ich würde mehr essen und trinken, wenn ich mit Bargeld bezahlen würde. Gut. Und so bezahle ich nämlich gar nicht.
Sei es drum. wir haben noch ein paar andere Dinge, die wir kurz ansprechen wollen. Da wäre zum einen, dass es sehr, sehr erfreulich ist, dass wir durchaus einiges an neuen Sponsoren gewinnen konnten und bestehenden Sponsoren auch weiter sozusagen an uns binden konnten. Das neue Trikot, muss ich trotzdem sagen, ist nicht das hübscheste, weil die Platzierung des Sponsorenlogos, das alles so zentriert auf der Brust ist, sieht nun.
Also ich finde es super, dass der Sponsor da ist, alles gut, brauchst du im Fußball, aber es hätte optisch ein bisschen besser umgesetzt werden können. Es gibt Kreisklasse-Trikots. Da ist auch so ein gelber Schriftzug mit vorne drauf. Das, glaube ich, gab es mal so Sportwetten. Naja. Also, das Trikot an sich, ich finde es ist okay optisch. Letzte Saison hat es mir besser gefallen, muss ich sagen. Dieser Sponsorendruck ist. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da nochmal nachjustieren. Das sieht auch alles so eckig und so gedrungen aus. Du hast es gerade schon richtig gesagt, dadurch, dass alles mittig ist. Naja, okay.
Wir haben aber noch eine sehr positive Nachricht. Und wir haben eine verrückte Nachricht. So, Johannes, du hast sie beide vor dir stehen. Du darfst entscheiden, welche die sehr positive und welche die verrückte ist.
Die sehr positive ist, dass Miro Jovic seine A-Lizenz erworben hat. Also würde ich jetzt sagen, ist die positive. Ja. Die sehr verrückte ist, dass Manni Starke zur Probe mittrainiert.
Richtig. Manni Starke ja nun schon im fortgeschrittenen Fußballeralter, aber hier vielen noch bestens bekannt aus zumindest unserer letzten Aufstiegssaison in die dritte Liga und derzeit dann eben dort in unserer Mannschaft. Wie gesagt, ist nicht mehr ganz der Jüngste, hat trotzdem noch einen regionalen Bezug her und ist vor allem vereinslos und das kann man ganz offiziell sagen, ist gerade im Probetraining. Was daraus wird, Stand der Aufnahme, können wir natürlich überhaupt noch nicht sagen, aber ich denke, es ist so ein bisschen ein Wiedersehen mit jemandem, der hier mal sehr beliebt war und deswegen dann durchaus doch, interessant weiter zu beobachten.
So, was wir jetzt noch kurz ansprechen müssen, ist das Stadion. Und da du ja vorhin quasi meine Futsal-Rubrik beendet hast, eigenständig, beende ich jetzt deine Blick aufs Stadion-Rubrik, zumindest im Punkt Baufortschritt, weil der Bau ja weitestgehend abgeschlossen ist. Oder müssen noch irgendwelche Fundamente gegossen und irgendwelche Dinge verdübelt werden?
Ich kann, ohne jetzt, sag ich mal, über den Bau an sich dir zu viel zu verraten, ich kann dir zumindest verraten, Fundamente werden selten am Ende gegossen. Okay. Deswegen, das wird nicht mehr der Fall sein. Also es wird da sicherlich an Außenanlagen und ein paar Feinheiten und im Innenausbau hier und da noch ein bisschen gewerkelt. Aber im Wesentlichen ist die ganze Nummer durch. Interessant ist, kann man jetzt auch den Medien entnehmen, dass die Kosten sich von 34 Millionen, die man da mal in der Berechnung stehen hatte, auf tatsächliche 58 Millionen erhöht hatten. Das ist... ja, man könnte jetzt auch sagen, das ist nicht mal Faktor 2 und dafür für typisch deutsche Verhältnisse eigentlich noch günstig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Gründe, die tatsächlich höhere Gewalt sind und, sag ich mal, vom Bauherrn auch nicht zu vertreten sind. Also sei es die Corona-Krise mit den Folgen, sage ich mir, für die Arbeitsbewältigung, sei es aber auch die Kriegssituation auf diesem Globus, vor allem in der Ukraine, die zur Erhöhung der Baupreise, vor allem Stahlpreise und sowas geführt hat. Und natürlich die auch damit in Gang gesetzte allgemeine Inflation, die natürlich auch zu einer Entwicklung des Baupreises beigetragen hat. Wir sind kein Wirtschaftspodcast und auch kein Baubranchen-Podcast, deswegen soll es das dazu auch gewesen sein. Johannes ist erleichtert, dass wir das nicht sind, dann wäre er nämlich wirklich deplatziert.
Ja.
Letztendlich
müssten wir hier einen Moderator
unterschreiben. Würde ich dich aber bitten, diesen finalen Zustand des Stadions, wie man es jetzt nun sehen kann, wie findest du es?
Ist okay, so von Neisigkeit her.
Och, Johannes, jetzt übertreibst du langsam.
Es gibt hässlichere Neubauten. Ich finde, das Stadion hat schon was sehr Eigenes. Mir gefällt persönlich die Farbgebung im Stadioninneren.
dass sich das blau-gelb-weiße Muster konsequent durchzieht durchs ganze Stadion. Gefällt mir gut. Die Außenmembran heißt ja, naja, finde ich hässlich. Die gefällt mir nicht so, weil es halt irgendwie so steril aussieht. Was mir auch im Außenbereich nicht gefällt, ist, dass sehr viel betoniert wurde und sehr viele Zäune rumstehen. Das hat diesem ganzen Naturding, was das Stadion vorher gewesen ist, dass du von überall die Kernberge sehen konntest, dass du von auch in die Stadt gucken konntest, dass du den Turm hinter der Nordtribüne sehen konntest. Das ist alles weg. Das ist mir auch klar, warum das passiert. Finde ich aber nicht so ansprechend wie im alten Stadion. Die Akustik gefällt mir gut im neuen Stadion. Außer die zu sehr aufgedrehten Mikrofone. Aber das habe ich jetzt dreimal gesagt und das kann man auch nachsteuern. Ja, ich denke, wir hätten es deutlich schlimmer treffen können mit dem Neubau. Wird die Zeit jetzt zeigen, wie sehr man sich dort an welchem Punkt heimisch fühlen kann.
Ja, gehe ich weitestgehend mit. Ich finde auch, dass wir für einen Stadionneubau, also im Vergleich zu dem, was sonst so in Deutschland neu gebaut wurde in den letzten Jahren, haben wir echt noch einen guten Fang gemacht. Also ich finde schon, dass es auch in der Regionalliga für ein neues Stadion ein schönes geworden ist. Ich finde die Membran gar nicht so schlimm, weil sie dem Ganzen einen relativ individuellen Touch verleiht. Also das ist jetzt zumindest nicht eine Optik, die man sehr häufig sieht. Wenn ich jetzt mal Spielstätten wie in Halle, in Paderborn, in Wiesbaden sehe, was alles irgendwo Copy-Paste war. Und ja, von daher ist okay. Natürlich wurde draußen viel Fläche auch versiegelt und so weiter. Ja, scheint naturschutzfachlich in Ordnung gewesen zu sein. Deswegen wollen wir uns dazu nicht auslassen. Wir sind nämlich auch kein Umweltpodcast.
Ja, in dem wäre ich wiederum richtig aufgehoben. Und ich finde es schade, dass die Kaninchen weg sind. Bin ich auch ehrlich.
Ja, es gibt aber im Umlauf des Stadions noch welche. Wird mir regelmäßig berichtet, aber egal.
Wo sind die?
Das zeige ich dir mal persönlich.
Ja, gut.
Genau. Ein Punkt, den wir natürlich noch mal kurz erwähnen wollen. Uns ist bekannt, dass zu Risikospielen, also Spiele, die als solche gewertet werden von den Sicherheitsbehörden und Ordnungsbehörden, eine Platzbegrenzung auf 800 Personen in der Südkurve gilt. Wie auch immer man das dann umsetzen will, fragt man sich vor allem, wie man das begründet. Weil gerade in den Spielen, wo das Zuschaueraufkommen besonders hoch und das Interesse an Karten besonders hoch ist, tut die Einschränkung nur nicht den Zuschauern selbst weh, sondern auch dem Verein, der am Ende weniger Karten verkaufen kann. Und ich sehe dort keinen Grund, einen Block nicht auszulasten, der für eine gewisse Entfluchtungssituation möglich ist. Vor allem, wenn da 50 Meter Puffer zum Gästebereich sind.
Das
ist für mich völlig unbegründet. Ja, und
schließe ich mich absolut an. Also mal gestern hat man es ja gesehen. Du siehst Fahnen im Gästeblock so. Und da hätten gestern genauso gut 1500 oder 25 Leute stehen können. Du siehst die Leute nicht, du hörst die Leute nicht.
Ich weiß
nicht, was da diese Begründung sein soll. Und es ist einfach sinnlos. Genauso ist dieser riesen Pufferblock dazwischen sinnlos, weil es einfach ein riesen leerer Bereich ist, wo Karten verloren gehen, wo dem Verein Einnahmen verloren gehen. Könnte man auch anders gestalten. Wer schon mal in Rostock war, weiß, da gibt es ja auch einen Pufferblock zwischen Heimbereich und Gästebereich. Und der ist vielleicht die Hälfte dieser Größe. Und da funktioniert es auch. Und ich glaube, Rostocks Fanszene, ohne jetzt hier irgendwem so nahe treten zu wollen, ist dann doch nochmal auch ein anderes Kaliber als jener.
Ja, vermutlich. Lass mal mit ein bisschen was Positiveres schließen in der ersten Halbzeit, nämlich über 2700 verkaufte Dauerkarten, das ist ein absoluter Regionalliga-Rekord, haben wir in der letzten Ausgabe schon vermeldet. Wie gesagt, mittlerweile sind es über 2,7, damit auch gut doppelt so viele wie in der Landeshauptstadt, das ist auch eine Ansage. Und auch schön war zu sehen, dass es eine Art eigene Merch-Kollektion für das Sampdoria-Spiel gab, die auch wirklich aus meiner Sicht gelungen war, optisch gelungen war und hoffentlich auch ein bisschen die Vereinskassen gefüllt hat, indem es viele Leute angesprochen hat. Und es gab wieder eine Pfandtonnensammlung zur Nachwuchsförderung und gegen Sampdoria Genua wurden immerhin 1.800 Euro gesammelt, die also schon jetzt, ohne dass ein richtiges Liga-Heimspiel war, schon mal in die Kasse fließen, die am Ende der Saison ausgeschüttet wird zugunsten des FCC-Nachwuchs. Allerdings haben wir auch hier natürlich, ein kritisches Auge drauf, dass diese Cashless-Payment-Geschichte es natürlich nicht unbedingt einfacher macht mit der Pfandsammlung für den FCC-Nachwuchs, denn irgendjemand kann die am Ende abgeben und lässt sich auf sein Konto das Geld überweisen, gibt es dann aber weiter. Wohin ist die Frage, wenn man das nicht in eine Barkasse tun kann. als Spendensammlung und am Ende steigt das Finanzamt dann noch irgendjemanden auf die Füße. Also das ist auf jeden Fall ja auch da eine Lösung für die oder ein Problem, für das es noch eine Lösung braucht. Ja, und so letztendlich ist zu vermelden, dass ja, mit FCC TV ein neues Medium, eine neue Plattform ins Leben gerufen wurde. Dort soll es allerhand Infos um den FCC, um die Spiele und so weiter geben. Hier und da mal auch Pay-Per-View-Content.
Gesundheit.
Danke. Das heißt, sicherlich Inhalte, die wegen irgendwelcher Rechte oder weil eben der Aufwand hoch ist, dort vergütet werden müssen. Ansonsten ist ins Leben gerufen. Wir können jetzt aber noch nicht viel dazu sagen, weil man natürlich auch erstmal beobachten muss, was dort angeboten wird.
So ist es. Und ja, jetzt, was wir nicht weiter beobachten müssen, ist die Zeit, weil die ist abgelaufen. 45 Minuten sind rum. Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit, Harry. Und deswegen lass uns doch mal kurz schon einen kleinen Überleitungsbrücke schlagen in die zweite Halbzeit. Wir haben einen Athletiktrainer hier zu Gast.
Ja.
Und da stellt sich natürlich die Frage, die stellt sich insbesondere mir, bist du sportlich?
Nicht mehr so krass wie früher, aber ein bisschen schon.
Wie viele Liegestütze schaffst du?
Am Tag oder am Stück?
Such dir was aus.
Ja, am Tag habe ich noch nicht gezählt und am Stück habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Tagen nicht probiert. Ich würde sagen, ein mehr als du.
Das wird schwierig, weil ich schaffe alle.
Okay.
Alle. Also alle.
Ist gut.
Ausnahmslos.
Ja. Du schickst dich an, einen Chuck Norris zu sein. Ja. Quasi. Nein. Spaß beiseite, ja. Ich bin mal gespannt, ob der Athletiktrainer genau solche Fragen in seinem Arbeitsalltag beantworten muss, wer die meisten Liegestütze schafft oder wer eben nicht.
Ich stelle die Frage gleich.
Ja, vielleicht gibt es auch wichtigere Themen für ihn, aber das soll er uns selber verraten. Wir danken euch erstmal bis hierhin fürs Zuhören. Treffen uns gleich hier nochmal kurz an Ort und Stelle wieder für die Halbzeitpause. Fällt diesmal gar nicht so lang aus. So lange müsst ihr euch nämlich nur noch gedulden, nur wenige Minuten bis zum Beginn des Interviews mit Moritz Gleikamp und wir sagen bis gleich.
Bis gleich.
Ja, ihr Lieben, wie versprochen, es ist wie immer Zeit für die Halbzeitpause. Wir wollen das auch nicht in die Länge ziehen. Ihr kennt die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Wir fordern euch einfach auf, seid weiterhin dabei. Stellt uns Halbzeitfragen. Wir suchen die passenden Antwortgeber mit den passenden Antworten für euch heraus. Und ja, ihr seid so am Ende wieder Teil der Verlosung um einen Podcast-Schal. Das heißt, spätestens das sollte der Grund sein, an dieser Wissenserweiterung teilzuhaben. Schickt uns also eure Fragen und macht es quasi genauso wie die eine Frage, die uns erhalten hat.
Und erreicht zwar,
hat. Die uns erreicht hat. Oh Gott, ja. Ich war mit meinen Augen hier schon in den Tiefen der Frage.
Ja.
Ja.
Vorausschauend handeln, vorausschauend denken.
Ja, dann denk du mal vorausschauend und mach du weiter. Sag du doch, welche Frage.
Ja, ich hatte ja vorhin schon da gesagt, dass man mit dem FCC jetzt endlich wieder zocken kann an der Konsole. Das ist auch einem Hörer aufgefallen und die Frage lautet, durch den Bundesliga-Aufstieg der FCC-Frauen ist der FCC wieder in FC 25 vertreten. Die Frage ist, ob in dem Zusammenhang ein Austausch und eine Arbeit mit dem Spieleentwickler stattgefunden hat, wenn es da so um Bilder geht von den Mädels, ob die da drin auftauchen und wie das Ganze abläuft. Wir haben für diese Frage die Isabel Knipp zur Beantwortung gebeten und hier ist ihre Antwort. Bitteschön.
Vielen Dank für die Frage zu den uns bevorstehenden Aufgaben zu der ersten Frauen-Bundesliga in der nächsten Saison, welche ich aber an unsere Medienabteilung weitergeben werde, da diese im Endeffekt für die Umsetzung derartiger Anliegen ja verantwortlich sind und dahingehend sicherlich besser Rede und Antwort stehen können und das auch gerne tun.
Hi Stefan, Sebastian hier aus der Kommunikationsabteilung des FCC. Coole Frage auf jeden Fall. Ich habe das früher auch gerne gezockt, auch Ultimate Team und so weiter. Ich kann dir so viel sagen, EA hat sich an uns gewendet über eine Abfrage vom DFB. Und zwar sollten wir da unser Logo auf jeden Fall hinsenden, die ganzen Farbcodes, dass sie die integrieren können, eine Spielerinnenliste mit Positionen, Geburtsdaten und so weiter. Und dann das Heim, das Auswärts sowie zwei Torhüterinnen-Trikots, dass sie das integrieren können ins Spiel. Und Genau, für Ultimate Team haben wir jetzt tatsächlich dann auch noch die Porträtbilder aufgenommen. Das war jetzt am Media Day, dass jetzt jede von den Spielerinnen ihre Ultimate Team Karte bekommt. Zwecks Choreos und so weiter sind wir dann wohl doch noch ein zu kleiner Club und kriegen da keine Sonderbehandlung. Das wird dann im, ich denke mal, auf den Ultimate Team Modus bezogen sein. Da werden wir die Standard Hintergründe, das heißt das FCC-Logo bekommen, was man dann im Fanblock sehen kann. Oder auch sicherlich in Blau, Gelb, Weiß oder in nur zwei Farben die ganzen Interaktionen im Stadion dann sehen. Aber prinzipiell gibt es da jetzt keine besondere Sonderhandlung von uns. Das heißt, wir werden da jetzt keine FCC-Lieder oder Fan-Choreografien irgendwie sehen. Okay, wir freuen uns auch auf jeden Fall auf das Spiel. Die Mädels sind sehr gespannt, das weiß ich auch aus den Kreisen. Und ich hoffe, es gibt nochmal einen Anreiz, sich das dieses Jahr dann vielleicht zu holen. Und wir werden es auch auf jeden Fall ein paar Mal zocken und dann auch im FCC-Trikot. Viel Spaß!
Ja, danke Isa für die Beantwortung der Frage. Eine etwas andere Frage, die aber durchaus auch interessant ist,
Ja.
sicherlich auch einige andere interessiert, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man jetzt nicht selber so der aktive Zocker ist. Wir danken aber auch dem Stefan für die Frage. Wir haben vergessen, dich
Entschuldigung, ja,
namentlich
ich
zu
habe den
erwähnen.
Namen zu. Das tut mir leid, Stefan. Das war tatsächlich keine Absicht.
Genau, also vielen Dank für diese
Wollte ich
Frage.
nicht unterschlagen.
Wenn dich die Antwort nicht zufriedenstellt, dann melde dich einfach, dann versuchen wir dort auch weiterhin aufzuklären. Und erneuern sonst nur den Appell, Jungs und Mädels, macht weiter, schickt uns eure Fragen zur neuen Saison, zur vergangenen Saison, zu allen möglichen Themen
Zur
rund um den
nächsten Saison.
FCC,
Zur übernächsten
zur
auch.
übernächsten
Geht alles.
Saison, zur vergangenen Europameisterschaft, zu was auch immer.
Wir beantworten sie, beziehungsweise wir versuchen sie weiterzuleiten an Menschen, die sie beantworten. Kontaktmöglichkeiten kennt ihr. Ich sage sie einmal noch kurz und knapp. Wollt ihr Fragen stellen, dann bitte an halbzeit@blaugoldweiß.de per Mail. Gerne per Sprachnachricht, damit ihr euch auch selber mal in einem Podcast hören könnt. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anmerkungen, Gästevorschläge, dann wendet ihr euch bitte an kontakt@blaugoldweiß.de. So, das war die Halbzeitpause. Wir freuen uns jetzt auf die zweite Halbzeit mit Moritz und wünschen euch viel Spaß bei den zweiten 45 Minuten des 41. Spieltags von Blau-Gold-Weiß. Bis gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit. Harry und ich sind nicht mehr alleine. Der Moritz Kleikamp ist jetzt bei uns. Moritz, grüß dich. Hi.
Seid gegrüßt. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch sehr, weil wir jemanden mal aus einem Bereich haben. Das hatten wir hier noch gar nicht. Du bist Athletiktrainer beim FCC.
Jawohl.
Und wir fangen einfach mal mit einem kurzen Steckbrief an, weil ich glaube, die wenigsten, die das jetzt hier hören, haben dich in irgendeiner Form schon mal gesehen oder gehört. Also gesehen vielleicht, aber wissen nicht, wer hinter dieser Person steckt, die da mit den Fußballern was sportlich macht. Hast du einen Spitznamen?
Mo nennen mich viele. Und ja, Scharfstelle ist vor allem der gängige Name
Nennen
im
dich
Verein.
die Spieler Mo und duzen sie dich oder bist du für sie der Drill-Sergeant?
Die duzen mich schon,
Ja.
auch im Jugendbereich. Da nennen die mich Mo. Ja, will das da nicht zu förmlich machen, aber jetzt bei der U17 habe ich erstmal gesagt, siezt mich erstmal, dann schauen wir mal, wie es läuft, ob ihr mich dann duzen dürft.
Wie alt bist du denn?
Ich bin 27 Jahre.
Wo kommst du gebürtig her?
Ich komme aus Stolpen, das ist 30 Kilometer östlich von Dresden, also aus dem tiefsten Sachsen komme ich.
Das Schöne ist, dass man dir das nicht anhört. Genau,
Spaß. Ein bisschen schon.
Warst du vor deiner Anstellung beim FC Carl Zeiss Jena schon mal im Ernst-Abel-Sportfeld im Stadion?
Nein, mein erstes Spiel habe ich erlebt, als ich schon Mitarbeiter des Vereins war.
Hast du vorher zu Fußballvereinen eine Bindung gehabt, also wo du sagst, als Kind war ich Fan von Borussia Dortmund oder was auch immer?
Gibt's ja, das ist familiär bedingt. Arminia Bielefeld ist mein
Eieiei.
Lieblingsverein. Das hat damit zu tun, dass mein Vater aus Bielefeld kommt und mit 5 Jahren wurde ich das erste Mal auf die Alm geschleppt. Und als Dresdner Bielefeld-Fan zu sein, ist nicht immer ganz einfach, aber irgendwie hat es mir gefallen, in der Schulzeit dann doch anders zu sein. Und ja, also Arminia Bielefeld war und ist dann immer der Verein geblieben.
Hast du ein, in Anführungsstrichen, Siegeressen?
Siegeressen?
Ja.
Ja, gibt's auch. Das ist nicht für alle das Appetitlichste, aber mir schmeckt's und vor allem geht's schnell, das ist ja wichtig. Das ist feinster Bulgursalat, den man so im Laden einfach kriegt, zusammen mit Thunfisch aus der Dose. Im besten Falle natürlich ein ordentliches Thunfischsteak, aber dafür reicht die Zeit oftmals nicht, deswegen Bulgursalat mit Thunfisch. Das ist ein ganz hervorragendes
Essen. Dann drehen wir den Spieß mal um. Hast du ein Verliereressen?
Ja, Bulgursalat mit Thunfisch.
Thema Podcasts, dieses Genre, dieses Medium. Hörst du selber Fußball-Podcasts, egal ob es unsere ist oder ein anderer? Oder hörst du andere Podcast-Genres oder ist es eigentlich gar nicht deine Welt?
Also ich komme sehr wenig dazu, mir einen Podcast anzuhören. Diesen Podcast, den höre ich hin und wieder mal, durchaus. Also viele, viele Gesprächsgäste habe ich mir schon anhören dürfen. Und ansonsten habe ich letztens auch mal einen Fußball-Podcast mal angehört. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber mit Tommy Schmidt und Fabian Klos. Fabian Klos, wie gesagt, wegen der Beziehung zu Arminia Bielefeld.
Es ist ja so, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass die wenigsten Menschen im Stadion mehr über dich wissen, die jetzt ins Stadion gehen oder mit dem FCC irgendwas zu tun haben. Wie würdest du dich selber als Mensch charakterisieren? Oder was haben wir jetzt gerade vergessen, für Fragen zu stellen, die man in einer Vorstellung über dich unbedingt noch hätte stellen müssen?
Also ich war heute 10 Minuten vor Treffpunkt hier. Pünktlichkeit ist mir sehr wichtig. Generell die grundlegenden Sachen sind mir sehr wichtig. Disziplin, Ordnung, Sauberkeit. Also viele Kollegen machen sich da über mich lustig, weil mein Schreibtisch immer aufgeräumt sein muss. Also so ein Kuli, der jetzt hier so schräg da liegt, das wird es bei mir nicht geben.
Der Kuli wurde gerade entfernt.
Danke. Das ist mir sehr wichtig. Das gibt mir einfach auch eine Struktur und das versuche ich auch so vorzuleben, damit die Spieler sich daran orientieren können. Denn ich denke, eine gute Ordnung, Disziplin, das ist einfach auch die Grundlage, um dann auf dem Platz zu liefern. Ja.
Würdest du dich eher als introvertiert oder eher als extrovertiert beschreiben?
Ich bin jetzt nicht übermäßig introvertiert, aber wenn, dann würde ich mich eher introvertiert bezeichnen, extrovertiert eher nicht. Nee.
Und also etwas zurückhaltend, aber trotzdem...
Eher defensiver, defensiver, trotzdem mit einer gewissen Selbstüberzeugung, aber jetzt nicht so, dass es übertrieben wird.
Spannende Frage ist jetzt natürlich, du hast gesagt, du kommst aus dem tiefsten Sachsen, von hier aus gesehen quasi noch hinter Dresden, bist noch recht jung. Was hat dich nach Jena verschlagen?
Ja, zufällige Fügungen nahmen dann ihren Lauf. Nach dem Abitur wusste ich nicht so recht, was ich eigentlich denn mal machen möchte. Sport war schon immer meine Leidenschaft. Also mit 13 Jahren haben mir meine Eltern mal eine Hantelbank geschenkt und oh, dann habe ich irgendwann das Krafttraining angefangen und dann kam so wirklich die Liebe zum, nicht nur zum Krafttraining, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen. Wie baue ich Muskeln auf und wie ernähre ich mich? Also die ganze Trainingslehre und was dazugehört. Und dann habe ich mich entschieden, ein duales Studium in Potsdam zu absolvieren. War dann 4 Jahre in Potsdam, Berlin studiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich arbeite jetzt hier in so einem Reha-Studio, ob ich das jetzt 40 Jahre machen möchte, ja nicht. Und habe mir dann gedacht, nach 2 Jahren studieren, auch so irgendwie im Fußball, Athletiktrainer, ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt und habe mir dann gesagt, aber es klingt ganz gut. Und habe mich dann weitergebildet, habe dann verschiedene Lizenzen und Lehrgänge wahrgenommen, um mich dann im Athletiktrainer-Dasein fit zu machen und habe dann einfach mal bei Hannover 96 im Nachwuchs angefragt, ob ich dort hospitieren darf, weil ich wusste, dass die offen sind, was das anbelangt und dort durfte ich dann mal 3 Monate Einblicke kriegen, erhalten, wie es dann so abläuft als Athletiktrainer im Fußball. Und das Witzige war, dass dann dort einer gearbeitet hat, der zuvor bei Carl Zeiss Jena gearbeitet hat und ich sowieso geliebäugelt habe, damit ein Masterstudium in Jena zu absolvieren, in Sport. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Masterstudium mache ich, Online-Bewerbung, kein Problem. Und bei Carl Zeiss Jena machst du mal was klar. Und dann habe ich dort im Nachwuchs angefangen und zeitgleich mit dem Studium auch begonnen. Und ja, also so bin ich dann irgendwie nach Jena gekommen.
Wann geht dein Studium dem Abschluss entgegen?
Ist schon seit 2 Jahren absolviert. Masterstudium ist seit 2 Jahren absolviert, ja.
Und du bist trotzdem in Jena geblieben?
Bin trotzdem in Jena geblieben, weil mir die Stadt sehr gefällt. Ich komme ja, wie gesagt, aus einer beschaulichen Kleinstadt mit 5000 Einwohnern und trotzdem die Nähe zu Dresden. Also irgendwie so ein Mittelding wäre super und deswegen ist Jena auch genau richtig, was Stadtgröße anbelangt, alles fußläufig, aber auch die Arbeit im Verein macht mir enorm Spaß. Das liegt natürlich vorrangig an den Leuten. Das schon, das hört man oft, aber ist einfach so. Ist ein besonderer Verein mit besonderen Leuten, ja.
Du hast jetzt in der kurzen Vorstellung über dich selber das Wort Fußball dahingehend nicht erwähnt, dass du nicht gesagt hast, ob du selber jemals Fußball gespielt hast. Gab es da eine Verbindung
vorher? Absolut. Fußball ist schon immer meine Leidenschaft gewesen. Also mit 5 Jahren habe ich mich im Fußballverein angemeldet, oder meine Eltern haben mich im Fußballverein angemeldet, SV Blau Gibstolpen, mein Heimatverein. Und wie gesagt, da ging es eigentlich nur darum, mit Kumpels zu kicken. War immer meine Leidenschaft. Irgendwann, habe ich schon erwähnt, kam dann das Krafttraining dazu. Dann folgte so eine Kombination aus beiden und danach, als ich dann in Potsdam war, habe ich vor allem im Spätschichtrhythmus gearbeitet, wodurch es dann nicht mehr möglich war, im Fußballverein zu arbeiten. Irgendwie war ich da auch nicht mehr ganz so scharf drauf und habe dann eher mich aufs Krafttraining konzentriert. Und Fußball ist nach wie vor meine Leidenschaft und deshalb habe ich das jetzt auch ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht.
Würdest du dich als talentierten Fußballer beschreiben? Hattest du mal Ambitionen, dass daraus was wird?
Schon ein bisschen talentiert, also ich mache ja auch Reha-Training und da spiele ich auch hin und wieder mal gegen den Spieler, also zuletzt musste Justin Petermann an das Mannschaftstraining herangeführt werden und macht mir natürlich dann auch besonders Spaß, wenn ich dann gegen ihn 1-gegen-1 auf Minitore spiele, weil das sozusagen die letzte Phase ist, bevor er ins Mannschaftstraining übergeht. Und der hat nicht immer gewonnen, will ich damit sagen. Also müssen andere bewerten.
Das heißt, bei dir wird es für die Regionalliga reichen?
Das will ich auf keinen Fall sagen. Nein, das auf keinen Fall. Aber was war die Frage nochmal?
Ob du dich als talentierten Fußballer bezeichnen würdest.
Das müssen andere bewerten. Aber wie gesagt, ich verliere nicht immer im 1-gegen-1 gegen einen unserer Kicker.
Okay, du hast ja schon gesagt, jetzt du bist quasi eine Kindheitseigenschaft, war das Kicken, das Fußballspielen. Dann kam irgendwann als Jugendlicher das Interesse für Fitnesstraining, Kraftsport und dann später auch Ernährungslehre und so weiter mit dazu. Gibt es noch andere Sportarten, für die du eine Begeisterung hast oder die dich fast gecatcht hätten?
Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Was ich gerne schaue, ist Handball, einfach weil das auch wirklich eine robuste Sportart ist, mit richtigen Kerlen, muss man sagen. Die sind alle 2 Meter hoch und wiegen 100 Kilo. Das ist schon auch eine interessante Sportart, aber nie so, dass ich sage, ich möchte jetzt in dem Bereich was machen oder möchte es selber für mich ausprobieren. Fußball, Krafttraining war immer mein Ding. Ich gucke auch jedes Fußballspiel, jedes EM-Spiel habe ich geguckt. Alles versuche ich mitzunehmen, weil das einfach ja schon absolut meine Sportart ist und was anderes hat mich nie wirklich groß beeindruckt.
Du hast vorhin schon ein bisschen angerissen, wie dein Weg nach Jena verlaufen ist. Erzähl uns doch mal bitte, wie deine ersten Eindrücke waren von der Stadt und vom Arbeiten im FC Carl Zeiss Jena an sich.
Die ersten Eindrücke, die waren so, dass es vor allem während Corona war. Also ich bin im Oktober 2020 nach Jena gekommen und da war gerade, ich glaube, der zweite Shutdown und durfte am Anfang da mit den Mannschaften arbeiten und dann war nur noch Lockdown angesagt und Heimarbeit und vor der Kamera und das hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und auch Uni war alles online, also die ersten Berührungen mit den Menschen hier, das hat gedauert bis zum Sommer. Aber ab dem Sommer, jeder Tag war einfach auch wirklich einfach schön. Also hier kann man alles Mögliche machen und wie gesagt, mit den Leuten tagtäglich zu arbeiten, das ist was ganz Angenehmes. Deswegen, ich gehe nie mit Bauchschmerzen auf Arbeit und es war nie irgendwie eine Phase, wo ich gesagt habe, es macht hier gerade überhaupt gar keinen Spaß, sondern es war immer von Fröhlichkeit geprägt.
Du hast im Jugendbereich angefangen, hattest du vorhin gesagt. Was waren da deine primären Aufgaben mit den jungen Spielern? Ich stelle mir das, also du kannst mich gerne korrigieren, wenn es anders ist, aber ich stelle mir das vor, da macht man ein bisschen was anderes als dann im Erwachsenenbereich.
Ja, das ist auch so. Die Schwerpunkte, die verändern sich dann im Laufe. Ich habe angefangen mit der U15. Da geht es erstmal darum, koordinative Fähigkeiten zu entwickeln, auch so rein, was die Körperlichkeit anbelangt, kannst du jetzt nicht hier irgendwie eine Kniebeuge mit den Spielern machen, sollst sie ranführen, aber das kriegt jetzt keiner hin, sondern du musst die darauf vorbereiten, im Prinzip das, was dann in der U17 und U19 und dann vor allem im Männerbereich kommt, Also es geht um die Vorbereitung an diese Belastung. Und gerade die koordinativen Fähigkeiten, die Schnelligkeitsfähigkeiten, da wo ein Spieler eigentlich noch viel empfänglicher ist für solche Reize, die stehen in der U15, U17 deutlich im Vordergrund. In der U19 ähnelt das Training dann schon sehr dem Herrenbereich. Das muss man sagen. Körperlich gibt es da noch Unterschiede, aber die sind natürlich nicht mehr so gravierend.
Was wäre denn für die U15 eine klassische Standardübung, wo du sagst, die mache ich immer, weil ich weiß, da habe ich das und das und das als Resultat?
Gibt es eine, und das ist der Sprint. Also den Spieler sprinten lassen. Ja, wir kennen ja den Fußball, der ist immer schneller geworden. Und Schnelligkeit ist eine ganz elementare Qualität, und die man im jüngeren Alter deutlich besser ausprägen kann. Also kann ich nur sagen, U15-Spieler, U14-Spieler, U13-Spieler, auch ein 8-Jähriger, lass ihn sprinten. Natürlich vorrangig spielerisch das Ganze. Ja, wenn du jetzt sagst, ihr sprintet jetzt von A nach B, das macht er ein, zwei Mal, und irgendwann wird das nicht mehr mit 100% machen, weil er die Lust vergeht, sondern muss das schon spielerisch machen, aber sprinten ganz entscheidend.
Wie kann man sich dann so eine Sprintübung vorstellen? Ist das dann so, du legst irgendwo einen Ball hin, er steht irgendwo 20 Meter entfernt, sagst, du sprintest zum Ball und schießt?
Ja, zum Beispiel, also das ist das Schöne, man kann richtig kreativ werden, und das versuche ich auch. Ich versuche auch immer, den Ball mit einzubauen, denn wenn ein Spieler zum Hütchen sprintet, ist es das eine. Wenn er aber zum Ball sprintet, ist das schon mit einer ganz anderen Emotion verbunden und sprintet er nochmal schneller. Also da muss man schon kreativ sein, am besten auch immer einen Wettbewerb herstellen mit einem anderen Spieler oder mit anderen Spielern. Keiner will Letzter werden, ist auch klar. Also jeder will Erster werden und will einen Ball dann irgendwann haben, und irgendwie sowas aufzubauen. Da muss man kreativ sein, aber das macht auch Spaß an der Stelle.
Als Athletiktrainer hast du einen klar definierten Aufgabenbereich, den du selber wahrscheinlich schon ein bisschen frei gestalten kannst und mit Leben füllen kannst. Konntest du dir oder kannst du dir auch vorstellen, andere Trainerbereiche irgendwann mal wahrzunehmen, zum Beispiel im taktischen Bereich aktiv zu werden und vielleicht irgendwann mal gar ein Co-Trainer zu sein oder vielleicht sogar Cheftrainer?
Schwierig. Ich kann mir das nicht vorstellen. Warum kann ich mir das nicht vorstellen? Einmal, weil das Thema Athletiktraining, Reha-Training mich so sehr interessiert und mich tagtäglich fesselt. Das ist einfach meine große Leidenschaft. Ich möchte auch gar nichts anderes machen. Thema Taktik. Also ich bin einer, der gut einschätzen kann, was sein Kompetenzbereich ist und was nicht. Und das ist definitiv nicht mein Kompetenzbereich. Und mich dann irgendwie einzulesen oder mir das dann irgendwie herzuleiten, nee, das sollen dann andere machen, die dann deutlich besser sind. Das ist einfach nicht mein Bereich. Und auch gerade Cheftrainer, ich finde es auch immer wichtig, dass man dann auf einem gewissen Niveau gespielt hat. Und ich könnte es jetzt nicht, dadurch, dass ich nicht auf dem Niveau gespielt habe, könnte ich jetzt nicht zum Nils Butzen gehen und sagen, pass auf, lauf mal so an und mach mal hier und da. Und dann geht er um die Ecke und sagt, gut, was willst du mir eigentlich erzählen? Ja, also das schwingt dann mit, und das ist dann für mich dann eher schwierig.
Und es ist für dich auch völlig in Ordnung zu sagen, du hast deine Profession, kennst deinen Kompetenzbereich für dich ein, füllst den aus, stehst aber wahrscheinlich halt mit dieser Funktion auch nicht selber im Rampenlicht. Das ist für dich dann...
Das ist so, ja, und das ist auch gut so. Fühle mich da sehr wohl in der Rolle. Ich würde schon sagen, dass mein Wort Gewicht hat im Trainerteam, und wir erarbeiten zusammen dann immer ja, das Training und generell, wie wir eine Woche gestalten wollen. Und das ist für mich völlig ausreichend. Ich bin auch eher der Typ, der dann im Hintergrund Akzente setzt. Muss jetzt nicht vor die Kamera oder im Vordergrund gesehen werden, wie er da irgendwelche Ansagen macht. Das ist nicht mein Thema. Wie gesagt, ich finde es ganz wichtig zu wissen, was man kann, was eher nicht und wo man seine Stärken vor allem hat.
Und als Teil des Trainerteams, das du ja bist, ich sag mal, ihr agiert wahrscheinlich auf Augenhöhe. Du hast gesagt, dein Wort hat Gewicht, das Wort der anderen hat auch Gewicht. Man hört sich gegenseitig zu, aber wie können wir uns denn oder auch die Zuhörer sich die Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellen? Habt ihr gemeinsame Runden, Gesprächsrunden, Meetings im Trainerzimmer, so ganz oldschool, oder wie wertet ihr euch aus, wie arbeitet ihr euch zu?
Absolut, im Trainerzimmer entsteht dann alles, also man trifft sich deutlich vorm Training, jetzt nicht nur eine Stunde vorm Training, sondern gerne auch mal 3-4 Stunden vorm Training und bespricht dann, was man eigentlich vorhat. Es ist schon immer auch klar, gerade wenn man auch eine gewisse Zeit zusammenarbeitet, was steht jetzt 4 Tage vorm Spiel an, was steht jetzt 3 Tage vorm Spiel an oder 1 Tag vorm Spiel. Die Inhalte sind eigentlich dann irgendwann auch klar. Am Anfang muss man die natürlich definieren, wenn man dann zusammenkommt oder das erste Mal zusammenkommt in dem Trainerteam. Aber ist jetzt nicht so, dass dann jede Woche das Rad neu erfunden wird, sondern wir wissen, okay, wir sind heute 4 Tage vor Spiel, wir haben heute einen Hauptbelastungstag, wir wollen halt also auch belasten. Dann ist klar, welche Inhalte ich mache. Dann ist auch klar, ungefähr klar, welche Inhalte dann im allgemeinen Fußballtraining umgesetzt werden sollen. Also die Absprache erfolgt dann ziemlich schnell, weil klar ist, wer was macht. Aber natürlich sagt der Trainer, so geht's los, heute habe ich mir überlegt, das und das zu machen. Und dann bewerte ich das aus wissenschaftlicher Sicht. Ergibt das Sinn, beispielsweise heute eine kleinere Spielform zu machen, wo wir viele Richtungswechsel haben? Oder ergibt es heute vielleicht mehr Sinn, ein größeres Spielfeld zu machen, wo wir dann eher nochmal auf Geschwindigkeiten kommen? Das sieht man dann halt anhand der täglichen Arbeit, auch anhand der GPS-Systeme, wo man dann genau sieht, wie viel sind die Spieler gelaufen, welchen Geschwindigkeiten. Da versuche ich den wissenschaftlichen Input zu geben. Und der Trainer muss dann entscheiden, nimmt er den an oder nicht.
Du hast diese GPS-Systeme gerade angesprochen. Ist es deine Aufgabe, das auszuwerben?
Absolut, ja. Also jeder Spieler hat einen GPS-Tracker und da sehen wir halt, welche Laufdistanz er absolviert, in welchen Geschwindigkeiten. Also wir sprechen da von hochintensiven Läufen, über 20 km/h Sprints. Und wir wissen zu jedem Spieler, okay, wir hatten jetzt hier ein Spiel über 90 Minuten, das sind seine Maximalwerte, die errechnen wir dann aus den ersten Spielen und dann wissen wir, in der Woche sollten wir ungefähr diese Werte so und so viel erreichen. Ja? Und das ist wichtig, dass der Spieler einfach auch eine gewisse Belastung erfährt, damit er vor Verletzungen verschont bleibt.
Wenn du derjenige bist, der das auswertet, dann kannst du sicherlich, das ist jetzt eine Nerdfrage, aber wird einige hier, die zuhören, auch interessieren, uns verraten, wer im aktuellen Kader der schnellste Spieler ist und wer die meisten Strecken läuft.
Wer die meisten Strecken läuft?
Also wer die längste Spieldistanz hat.
Schnellster Spieler, Seidemann. Und die meiste Distanz, Woche für Woche, Elias Löhler.
Okay. Wie viel läuft der Elias ungefähr kilometermäßig?
13 Kilometer, kein Problem für ihn.
Oh, das ist 90 Minuten sogar über dem Bundesliga-Schnitt.
Das ist das eine, aber vor allem auch in welchen Geschwindigkeiten. Also es ist nicht so, dass er dann trabt und ein bisschen geht und mal ein bisschen schneller läuft, sondern er hat auch die meisten hochintensiven Läufe, meisten Sprints. Also es ist schon ein sehr fitter Spieler.
Ja, wir hatten das ja auch, also wir hatten ja auch hier schon den Elias zu Gast vor 2 Ausgaben, wenn ich mich nicht täusche. Und da hatten wir ja auch das Thema, er hat ja immer dieses Kaktor des Monats und so weiter bekommen, wenn er irgendwelche Abpraller oder was weiß ich so reinmacht. Und wir sind da auch zu der Entscheidung gekommen, wenn er es nicht probieren würde, indem er immer wieder zum Beispiel den Torwart nervt, indem man anläuft und unter Druck setzt, dann würden solche Tore nicht passieren. Also er erzwingt sie im Endeffekt. Und die Grundlage dafür ist ja einfach nur eine unglaubliche Fitness. Ne?
Absolut pure Arbeit bei ihm. Also und wie gesagt, das macht er nicht einmal, das macht er Woche für Woche. Also ich habe ihn letztens, hat er mich drum gebeten, die Werte ausgerechnet für die komplette Rückrunde. Und da musste ich auch nochmal genauer nachgucken, ob das wirklich immer so stimmt, weil 13 Kilometer mal 13,5 Kilometer und vor allem extrem viele Sprints. Und das Schöne ist, er ist auch nie verletzt, also er ist auch belastbar. Das ist eine unglaubliche Qualität, nicht nur das Laufen an sich, sondern einfach auch immer da zu sein, immer verfügbar zu sein. Ein sehr wertvoller Spieler, nicht nur wegen den Toren.
Wie viel Zeit nimmt das Auswerten dieser Daten für dich im Schnitt, sagen wir mal, in einer Woche in Anspruch?
Ja, das kann man ganz unterschiedlich natürlich handhaben. Ich versuche das schon auf dem für mich bestmöglichen Niveau zu absolvieren. Ist klar, dass ich noch andere Schwerpunkte habe in der täglichen Arbeit, aber das ist mindestens eine halbe Stunde pro Tag. Wenn man das dann hochrechnet, halbe Stunde mal 7. Kann ich jetzt nicht nachrechnen, aber ihr wisst ungefähr.
Ja, eine Weile.
Einiges.
Welchen Einfluss hast du oder nimmst du wahr in Fragen Startaufstellung, Kaderzusammenstellung vor Pflichtspielen?
Da hänge ich mich nicht rein. Also ich werde ab und zu gefragt, der Spieler kommt jetzt aus der Verletzung. Beispiel Cemal Seca, der ist bei mir im Reha-Training. Natürlich sprechen wir darüber. Ist eine Option von Anfang an, ist eine Option für 30 Minuten, was auch immer. Da gebe ich meine Meinung ab. Aber da sind wir bei dem Thema, was ist dein Kompetenzbereich? Und ich sehe es einfach nicht als meinen Bereich an, zu sagen, wie wäre es, wenn wir mal Benny Zank da und da einstellen oder wenn wir das und das machen, fühle ich mich einfach nicht wohl. Und wie gesagt, ich finde es auch sehr wichtig zu erkennen, was einen genauer angeht und was einen eher weniger angeht.
Wer sind denn dann neben dem Trainerteam im engeren Sinne deine engsten Mitarbeitenden? Physios oder?
Absolut, ja. Fab Canarius, der auch schon hier war, ist mein, was das anbelangt, so mein engster Partner, weil wir tagtäglich wirklich im Austausch sind. Der Spieler darf heute nur die Belastung kriegen, der Spieler ist nach der Verletzung so und so weit. Da sind wir im sehr engen Austausch. Das geht auch nur, wenn man da eine gute Kommunikation hat und wenn man sich auch gut miteinander versteht, und das tun wir. Fab ist ein hervorragender und vor allem sehr verlässlicher Partner und macht auch Freude, mit ihm zu arbeiten. Also Fab oder auch der Physio aus dem Nachwuchs, René Herrmann, ich mache auch, bearbeite auch die Reha-Spieler U17 und U19. Es geht nur mit einer guten Kommunikation, und wenn du da einen hast, der, ich sag mal, scharf gestellt ist.
Johannes, lass mir mal noch eine Frage,
ja,
die wirklich brennt. Kann man eigentlich auch Fehler machen in deiner Aufgabe? Und wenn ja, ganz ehrlich, würdest du sagen, du hast auch schon mal Fehler gemacht oder Dinge gemacht, über die du im Nachhinein sagst, das hättest du anders entscheiden können?
Man kann sehr viele Fehler machen. Wenn du jetzt hier 10 Athletiktrainer hinsetzt, werden dir 10 Athletiktrainer unterschiedliche Inhalte präsentieren. Beziehungsweise einfach einen unterschiedlichen Weg präsentieren, wie die ihre Arbeit machen. Jeder definiert seine Arbeit anders. Also ein Athletiktrainer ist jetzt nicht so Berufsbezeichnung, das und das macht er, sondern es ist ganz frei wählbar, was für Inhalte man absolviert in der Woche. Trotzdem haben wir einen gewissen wissenschaftlichen Stand, und ich kann jetzt nicht sagen, Sprinten macht langsam, obwohl in der Wissenschaft klar gekennzeichnet ist, Sprinten macht schnell. Also das geht jetzt nicht, sondern man muss sich schon an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, und das ist im Prinzip meine tägliche Arbeit. Ich versuche, die aktuellen Ergebnisse, die wir haben, umzusetzen, und das Thema, was du angesprochen hast, habe ich schon mal Fehler gemacht. Also die Sportwissenschaft ist ein sehr junges Feld, jetzt verglichen mit Physik, Chemie, seit hunderten Jahren klar, so und so ist das, das ist bei der Sportwissenschaft nicht, und wir reden jetzt darüber, Regeneration, Eistonne ist gut, könnte gut sein, wissen wir nicht, könnte gut sein, ist der aktuelle wissenschaftliche Stand. In 10 Jahren sagen wir vielleicht, das ist das allerletzte, was du mit den Spielern machen kannst, weil sich die Wissenschaft halt so entwickelt. Und durchaus ist das schon mal vorgekommen. Boah, jetzt nicht direkt, dass ich sage, ach du Scheiße, was hast du denn da gemacht? Gut, dass da alle heile geblieben sind, aber ich bin einer, der auf Optimierung aus ist, im Sinne von, ich mache eigentlich nur noch Übungen, wo ich sage, die hat Sinn. Und vor 3-4 Jahren habe ich sicherlich, also Übungen gemacht, wo ich sage, ist eigentlich sinnlos. Also wenn man sich dahinter fragt, hat diese Übung einen Sinn, und man kann das nicht klar beantworten, dann ist meine Meinung, muss man die Übung streichen aus dem Programm. Und das ist durchaus vorgekommen, dass ich Übungen hatte und mir dann gesagt habe, sinnlos.
Magst du vielleicht ein Beispiel dafür geben, was so Übungen sind, die aus heutiger Sicht in deinen Augen sinnlos sind, die du gestrichen hast?
Ja, das sind so, ich sag mal, Inhalt für mich auch ein großer Schwerpunkt für mich ist Thema Schnelligkeit, wirklich einen Schnelligkeitsreiz zu setzen, sowohl aus Prävention als auch aus Leistungssteigerung, um den Spieler schneller zu machen, gerade auch im Nachwuchsbereich. Wenn man da 100 verschiedene Sprungübungen macht und hier und das sieht gut aus und da mal von links auf rechts springt und da mal hoch springt, da mal runter springt, alles vielleicht schöne Übungen, aber haben dann am Ende des Tages keinen Mehrwert gebracht, sondern da habe ich mich dann doch darauf beschränkt zu sagen, wir sprinten jetzt, und zwar mit Vollgas.
Okay.
Du bist bei den Spielen oder während der laufenden Spiele auch für die Erwärmung zuständig am Spielfeldrand. Ist es eine Herausforderung, da, sage ich mal, den Fokus nicht zu sehr auf das unmittelbar benachbarte Spiel zu halten, sondern auf die Jungs, die du gerade eben erwärmen sollst?
Ja, also am Spieltag ist generell meine Aufgabe überschaubar, muss ich sagen. Unter der Woche ist es deutlich mehr. Das ist dann nur das reine Erwärmen. Aber ja, wenn ich dann zum Beispiel an der Eckfahne bin und die Spieler warm mache, schaue ich eigentlich nur auf meine Spieler, die ich gerade habe, zum Erwärmen und schaue rüber zur Trainerbank, ob da irgendwie ein Trikot hochgehalten wird, wer jetzt zur Einwechslung kommt. Also wenn mich die Kollegen fragen, oh, hier so und so war das Spiel und hier waren sie nicht gut, hier waren sie nicht schnell genug, kann ich keine Antwort unmittelbar geben, weil ich gar nicht so richtig hinschauen kann. Ich schaue mir das Spiel schon an, aber der Fokus liegt dann eher auf den Spielern, die ich gerade habe und auf die Trainerbank.
Stichwort Spieler, wie viel Zeit nehmen denn Gespräche mit den Spielern in deinem wöchentlichen Ablauf ein? Also erklärst du jetzt zum Beispiel einem Elias Löder eine Stunde lang, warum du mit ihm die und die Übung gemacht hast?
Also ich bin bekannt dafür, mich nicht im Detail zu verzetteln und so ist das auch in den Gesprächen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich unglaublich viel mit den Spielern jetzt darüber rede. Die kennen ja auch meine Abläufe, aber jetzt zum Beispiel, dass ich die Spieldaten, also die Laufdaten denen präsentiere, das nimmt nicht viel Zeit ein. Das ist in 5 Minuten alles erklärt. Oder heute hatte ich einen Spieler, den ich die Diagnostik nochmal erklärt habe, wo ich gesagt habe, pass auf, du hast hier ein Defizit in der Beinstreckermuskulatur. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, verzettel ich mich da nicht im Detail und das ist kurz abgehakt. Und nein, nicht lange.
Du hast vorhin viel darüber gesprochen, dass wissenschaftliche Dinge, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliches Analysieren für dich eine große Rolle spielen und dass du da auch sehr interessiert bist, dich weiterzubilden. Wie viel Zeit nimmt eine Weiterbildung für dich in Anspruch? Oder wie bildest du dich weiter? Weil ich glaube, rauszuhören, dass du jetzt mit deinem Wissensstand ja noch nicht am Ende bist oder noch nicht ganz so, dass da noch mehr geht.
Sag
ich
jetzt mal so. Das ist ein sehr gutes Thema, denn ich habe ein Bachelor- und Masterstudium absolviert, aber wurde im Prinzip auf die Aufgabe Fußball überhaupt nicht vorbereitet und nur sehr wenig. Ich habe die Basis gelernt, Trainingslehre, Thema Ernährung. Aber wie jetzt die eigentliche Arbeit auf dem Fußballplatz läuft, lernst du nicht. Wie sollst du auch einen Studenten auf 1000 verschiedene Sportarten vorzubereiten? Klar, Fußball ist die beliebteste Sportart, aber das wird jetzt nicht genau thematisiert. Und da ist autodidaktisches Arbeiten sehr wichtig. Also das, was du angesprochen hast, Weiterbildung, Lehrgänge wahrnehmen und auch zu erkennen, welche Weiterbildung hat jetzt überhaupt Sinn für mich. Und gerade auch Thema Bücher lesen, sehr wichtig. Thema Studien lesen, sehr wichtig. Also da muss man dann so ein Gespür für entwickeln, was bringt mich jetzt weiter in meiner täglichen Arbeit. Und ja, ich lese viel, auch englische Bücher und bleibt nicht immer viel hängen, aber ich versuche trotzdem dann mich tagtäglich weiterzubilden, auch wenn es manchmal zeitlich schwer wird.
Du hast auch schon erwähnt, dass du auch mit den Nachwuchsspielern vor allem auch zu Beginn sehr intensiv gearbeitet hast, jetzt auch immer noch die U17, U19 mit in deinem Arbeitsprogramm stehen. Jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo schon die ersten Jungs auch, die du von damals eigentlich als Jugendliche, als Teenies kennst, in die erste Mannschaft aufgerutscht sind. Ist das, also schließt sich da dann bei den Spielern für dich auch so ein Stück weit der Kreis, wo du auch sagst, haben wir gut entwickelt, die haben es geschafft, die sind jetzt oben angekommen?
Zum Teil, aber die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los. Also es ist kein Grund für einen Spieler jetzt nicht demütig zu sein, sondern jetzt muss der hart arbeiten. Auch jetzt merkt er erstmal, welche Defizite man vielleicht hat, auch körperlich gesehen. Beispiel Paul Krämer, den kenne ich seit der U17, der hat sich hervorragend entwickelt körperlich. Da ging mir das Herz auf am Wochenende, am letzten Freitag, als er gegen BFC den Gegenspieler an der Mittellinie da einmal körperlich weggenommen hat. Und das sind dann schon, das sieht man dann gerne. Es gibt Spieler, die haben da deutlich mehr Defizite, aber um deine Frage zu beantworten, der Kreis schließt sich noch nicht. Die Arbeit geht jetzt im Prinzip erst richtig los. Und gerade auch die Jugendspieler, die kriegen von mir dann auch gerne nochmal ein weiteres Krafttraining in der Woche verpasst, weil die einfach an diesen körperlichen Dingen noch arbeiten müssen.
Wie funktioniert aus deiner Sicht generell die Integration junger Spieler, gar nicht nur jetzt so in so einzelnen Sachen, sondern insgesamt ins Mannschaftsgefüge aktuell?
Das also ist ein sehr guter Austausch zwischen U19 und erster Mannschaft. Und wir sehen es ja jetzt, ein Paul Kampe zum Beispiel war jetzt auch wieder bei der ersten Mannschaft dabei. Man sieht viel in diesen einzelnen Spielern. Also man hat viel Vertrauen auch vor allem, wenn man jetzt mal gesehen hat in der letzten Saison, wie viele Spieler dann schon auch gerade bei heißen Spielen, sage ich mal, eingewechselt wurden und wie viel Vertrauen ihnen geschenkt wurde. Zeigt sich einfach, dass dieses Thema Zukunftskonzept nicht nur irgendwo niedergeschrieben ist, sondern dass das wirklich auch aktiv umgesetzt wird, tagtäglich.
Ist interessant, dass du das Wort selber jetzt in den Ring wirfst. Ist das für dich eine sinnvolle Leitplanke und hat das Einfluss auf deine Arbeitsweise, dass es das gibt und der Verein sich dazu committed hat?
Wir haben natürlich finanzielle Schranken und man muss da natürlich einen Weg finden, einfach um auch vor allem eine nachhaltige Lösung zu finden. Und wir sehen ja auch, dass die Spieler, die jetzt bei der ersten Mannschaft sind, durchaus wettbewerbsfähig sind, die mithalten können. Ja, wenn ich sehe, Paul Krämer wird da im Derby eingewechselt und hält dem ganzen Stand, dann sieht man, dass man den Jungs einfach zu Recht auch das Vertrauen gibt. Und warum nicht? Die sind wettbewerbsfähig, das sieht man einfach. Und man muss dann einfach die weiterentwickeln und schauen, wo der Weg hinführt. Aber absolut, das ist der richtige Weg.
Stichwort aktuelle Saison und Stichwort Paul Krämer. Erstes Spiel gegen BFC, 3-2 gewonnen. Was sind deine persönlichen Erwartungen generell an die Saison? Erstens im sportlichen Absteigen und zweitens in der Entwicklung der Spieler?
Die Frage haben wir uns auch natürlich im Vorfeld gestellt. Man kann es schwer beantworten, bis gar nicht beantworten. Wir haben jetzt aber trotzdem am Freitag gesehen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und BFC wurde auch als Aufstiegskandidat gehandelt. Die werden auch noch kommen. Aber
robuste Truppe.
Robuste Truppe, auch in der letzten Saison eine sehr robuste Truppe. Dort dann standzuhalten, das war schon sehr ordentlich. Aber wir wissen das natürlich auch einzuschätzen. Und ja, es wird eine lehrreiche Saison, das auf alle Fälle, von der wir vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr von zehren können. Für jeden einzelnen Spieler, gerade für die jungen Spieler, wird es sehr lehrreich sein. Jede Minute, jedes Spiel in dieser Liga, das eine sehr robuste Liga ist, wenn wir uns das mal anschauen, Regionalliga Nordost im Vergleich zu den anderen Regionalligen, ist schon gut. Und deshalb, es wird lehrreich. Punkt.
Wie viel blickst du denn über den Tellerrand? Du hast jetzt die Regionalliga Nordost benannt als unsere Spielklasse, weil wir dort zugeordnet sind. Blick über den Tellerrand meint jetzt, stehst du im Austausch mit Athletiktrainern oder Vergleichbaren in anderen Vereinen, vielleicht sogar in anderen Ligen?
Ein Stück weit schon. Dadurch, gerade das Thema, das du auch angesprochen hast, bezüglich Weiterbildungen und Kongresse und sonst was für Konferenzen, die kommen ja hin und wieder mal zustande und dann trifft man sich und tritt auch in Austausch. Das Schöne ist, wir haben alle dieselben Probleme. Ja. Nicht nur die Athletiktrainer, sondern auch die verschiedenen Vereine, ob es Gladbach ist, ob es Wolfsburg ist, irgendwo haben wir alle dieselben Probleme. Nein, um darauf einzugehen, was war die Frage?
Ja, im Endeffekt, wie viel Austausch da stattfindet und ob du
auch,
und liegen guckst, um vielleicht auch zu sagen, hier könnte ich für mich, für den FCC einen Vorteil erarbeiten, weil ich vielleicht da versuche, einen Schritt vorauszudenken.
Absolut, also ich versuche, auf dem höchstmöglichen Niveau zu arbeiten. Wir sind jetzt in der vierten Liga und ich sage nicht, okay, vierte Liga, jetzt mache ich das Athletiktraining auch ja, auf diesem Niveau, sondern ich versuche, den Spielern das bestmögliche Niveau zu liefern. Ich habe den Anspruch, denen ein drittklassiges, zweitklassiges, ein erstklassiges Programm zu bieten. Und gerade auch mit dem Blick auf höherklassige Mannschaften, und wenn man sieht, was die dort absolvieren und die erfinden das Rad nicht neu, in der ersten Liga, die Inhalte sind die gleichen, ja, das sind alles Leistungssportler, Inhalte, wie gesagt, und die Schwerpunkte, die athletischen Schwerpunkte sind die gleichen. Wir alle haben die gleichen Ziele als Athletiktrainer. Wir wollen, dass der Trainer am Wochenende alle Spieler zur Verfügung hat, also Thema Verletzungsprophylaxe, das ist das oberste Ziel. Das muss jeder Athletiktrainer für sich definieren und welche Inhalte nutze ich davon? Und wie gesagt, wenn man sich an der Wissenschaft orientiert, dann ist das zum Teil klar, welche Inhalte man nutzen sollte. Und deshalb unterscheidet sich die Arbeit jetzt in dem Sinne nicht wirklich dramatisch in der Umsetzung der Inhalte. Aber das Thema Datenanalyse, was wir auch hatten, also da gibt es dann 3, 4, 5 Leute, die das machen. Ich mache das im Prinzip alles alleine. Ich mache Datenanalyse, ich mache Athletiktraining, ich mache Reha-Training. Dafür gibt es in der zweiten Liga 3 Leute für. Aber die machen das dann natürlich nochmal mit einer anderen Intensität. Also Datenanalyse machen die ja nicht nur eine halbe Stunde am Tag und gehen nach Hause, sondern machen die dann 8 Stunden am Tag und machen nach Hause. Also wir werden das dann nochmal ganz anders aufbröseln und aufbereiten. Wodurch du dann vielleicht auch einen größeren Mehrwert hast, absolut.
Du hast vorhin auch kurz von Problemen gesprochen, die alle Athletiktrainer irgendwie haben. Welche sind denn das?
Die einfachen Probleme, logistische Probleme, Kraftraum zu klein und hier zu wenige Trainingsmaterialien. Oder beispielsweise auch, der Job als Athletiktrainer ist brutal abhängig vom Cheftrainer. Und wenn du jetzt einen Cheftrainer hast, der dir sagt, pass auf, du machst jeden Tag 10 Minuten, was willst du in 10 Minuten machen? Da kannst du deine Inhalte nicht wirklich umsetzen. Ich habe das Glück, da große Freiheiten zu haben, aber dieses Glück hat nicht jeder. ja, dass er dann wirklich auch zum Trainer geht und sagt, pass auf, Trainer, heute würden sich 25 Minuten gut anbieten, da würde ich das und das gerne machen. Das gibt dann Trainer, die sagen, ja, schön und gut, aber nicht bei mir.
Wie ist da der Unterschied zwischen René Klingbeil und Henning Bürger, was deine Freiheiten angeht?
Das sind ganz unterschiedliche Charaktere, aber ich hatte beim René Klingbeil, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, enorme Freiheiten, großes Vertrauen gespürt. Henning Bürger, zu dem ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe, auch von dem spüre ich absolutes Vertrauen. Also die Freiheiten habe ich bei beiden Trainern und ich muss ehrlich sagen, die Inhalte, wie ich sie umsetzen kann, haben sich nicht geändert, weil ich, wie gesagt, gleichermaßen die Freiheiten einfach auch kriege von denen, das mir brutal wichtig ist. Wie gesagt, der Cheftrainer entscheidet, ob du einen schönen Job hast oder nicht. Also es kann auch ein richtig bescheidener Job sein, wenn du sagst, oder wenn der Trainer sagt, hier, du musst heute das und das machen und du dir denkst, ach du Schreck, das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Also von daher bin ich sehr verwöhnt.
Okay, du hast jetzt eben auch gesagt, bei hochklassigen Vereinen oder höchstklassigen Vereinen teilen sich diese Aufgabe eben mehrere Leute, die dann jeden Teilbereich mit mehr Zeitbudget sozusagen verfolgen und intensivieren können. Jetzt mal Gedankenmodell, es wird hier genau in dem Bereich eine Stelle frei und ein ehemaliger Kommilitone von dir ist auf Jobsuche. Mit welchen Argumenten überzeugst du ihn, nach Jena zu kommen?
Wir haben die besten Bedingungen in der ganzen Regionalliga und man muss mir mal einen Drittligisten zeigen, der auch solche Bedingungen hat. Also die Bedingungen, die sind einfach mehr als ein Argument. Der tägliche Austausch mit Leistungssportlern, mit Trainern, das ist das Beste, was man haben kann. Und auch gerade das Umfeld hat eine gewisse Schlagkraft, muss man einfach sagen. Also gestern, wenn man sieht, Sampdoria Genua, was dann los war auf den Rängen, ihr durftet zum ersten Mal in eure Südkurve. Das war eine absolute Energieexplosion für euch. Und das nimmt man natürlich auch wahr in der täglichen Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache mein Athletiktraining und alles andere ist mir völlig egal, sondern das spielt eine Rolle, absolut. Der Verein hat Strahlkraft. Und macht dann die tägliche Arbeit noch interessanter.
Also ist dir dein Arbeitgeber mit anderen Worten nicht egal? Du willst nicht einfach nur Athletiktrainer sein, sondern das auch noch in einem Umfeld, wo du eben über die Arbeitsaufgabe hinaus auch sagst, du kannst dich entfalten und identifizieren.
Das auf jeden Fall. Also das muss dahingehend auch schon attraktiv sein. Klar können andere Vereine, sei es jetzt Hoffenheim, ja, wo dann nicht so eine Schlagkraft ist auf den Rängen, könnte ich vielleicht mit anderen Argumenten kommen, aber das kann man nur im Einzelfall entscheiden. Jena ist, um es auf den Punkt zu bringen, hochattraktiver Verein und gerade auch sieht man ja, was für Entwicklungen hier entstehen, wird das auch noch ein viel attraktiverer Verein.
Was sind deine persönlichen Ziele? Erstmal jetzt in Jena.
Ja, ich denke zum einen über die Saison. Das heißt, ich möchte, dass möglichst alle Spieler gesund bleiben. Das ist ganz entscheidend, dass der Trainer am Wochenende die Qual der Wahl hat, dass der alle Spieler zur Verfügung hat. Das ist das Allerwichtigste, denn es gibt auch schöne Studien darüber, die Mannschaften mit den wenigsten Verletzungen sind auch die erfolgreichsten. Also wenn wir wenige Verletzungen haben jetzt die Saison über, werden wir auch eine erfolgreiche Runde spielen. Und das ist das oberste Ziel für mich. Und das versuche ich tagtäglich zu absolvieren, tagtäglich die Inhalte umzusetzen, um die Spieler gesund zu halten.
Das war Punkt A, vielen Dank. Und Punkt B, was sind persönliche Ziele für dich über jetzt die Saison hinaus? Würdest du dir zum Beispiel wünschen, mal Athletiktrainer zu sein in einer höherklassigen Mannschaft? Könntest du dir das vorstellen? Oder auch ein Ziel wäre zu sagen, ich möchte mit meinem Athletiktraining eine Mannschaft so entwickeln, dass die es von sich aus schafft, in einer Zukunft, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, was auch immer, höherklassig zu spielen?
Klar hat man persönlich Ambitionen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich übermäßig karrieristisch veranlagt bin und sage, ich muss jetzt in 2, 3 Jahren in der ersten Liga sein oder sonst was machen. Das nicht. Klar stellt man sich auch die Frage und klar hat man sich auch die Frage vielleicht zu Saisonbeginn gestellt. Aber ich muss sagen, und es klingt jetzt vielleicht einfach nur dahergesagt, aber es ist so, mich reizt gerade nicht so sehr wie Karl Zeiss Jena, weil wir gerade dabei sind, Bedingungen auch zu entwickeln. Thema Kraftraum, das ist für mich ein Thema, das höchsten Stellenwert hat in meiner täglichen Arbeit. Und da einfach eine Entwicklung voranzutreiben, macht einfach unglaublich viel Spaß und ist mir viel wichtiger, als jetzt da vielleicht mal ein paar hundert Euro mehr zu verdienen. Darum geht es in erster Linie gar nicht. Und ich merke auch, wie gesagt, wir sprechen jetzt über ein persönliches Thema, dass ich mich hier hervorragend entwickeln kann. Ich konnte mich hier bereits hervorragend entwickeln und kann mich hier auch noch weiterentwickeln, dadurch, dass der Verein in vielen Dingen mir auch Dinge ermöglicht, um meine tägliche Arbeit noch besser zu machen. Wir sprechen über Thema GPS-Systeme, wir sprechen über Diagnostiksysteme, wir sprechen über, wie gesagt, die Ausstattung des Kraftraums. Der ermöglicht der Verein mir wirklich, mich dann auch entfalten zu können. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Und mir macht es einfach auch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Die meisten kenne ich ja jetzt aus der vorherigen Saison und aus der davor. Zu denen hat man auch eine gewisse Bindung, man hat auch zu den Leuten eine Bindung. Ich kenne jeden Platz, weil ich kenne jeden Ordner. Das macht auch Spaß, muss ich sagen.
Es ist jetzt sehr interessant, dass du diesen einen Punkt eben noch ansprichst. Du kennst die Spieler aus vorherigen Saisons, teilweise mehreren vorherigen Saisons. Wie schwierig ist es für dich, denn immer durch die Sommerpause zu gehen und zu wissen, okay, nicht jeder, der jetzt am letzten Tag noch da stand, ist nach der Sommerpause wieder hier. Das heißt, dieses Thema Kaderfluktuation beeinflusst ja schon deinen Arbeitsalltag, weil du ja auch die Leute neu kennenlernen musst, die neu da sind und dich vielleicht von liebgewonnenen, sag ich mal, Leuten auch trennen musst, weil es die Arbeit so hergibt. Was macht das dann mit dir?
Kommt immer auf die Person an, aber ich pflege zu jedem Spieler ein gutes Verhältnis. Das ist mir sehr wichtig. Klar, die Saison sind viele Spieler gegangen, zu denen man wirklich auch ein gutes Verhältnis aufgebaut hat. Das dann schon wehtut, gerade weil man auch gemeinsam was aufgebaut hat. Also jeder Spieler hat ja auch persönliche, körperliche, physische Ziele und die hat man dann zusammen 2 Jahre versucht zu erreichen.
Kannst du deinen Namen nennen?
Basti Striezel. Basti Striezel hat mir immer gesagt, oh, der Schnellste ist das nicht. Er aber im täglichen Schnelligkeitstraining, täglich haben wir es nicht gemacht, aber im Schnelligkeitstraining hat er immer Gas gegeben. Und im Winter haben wir einen Sprinttest gemacht und er war der Schnellste auf 10 Meter. Also das ist dann auch schön, das zu sehen, dass sich auch ein Spieler, der vermeintlich älter ist, Mitte 20 ist er, dann doch nochmal entwickeln kann. Und dass dann auch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um diese Ziele zu erreichen, also vom Spieler selbst, dass das dann im Prinzip angenommen wird, was der Athletiktrainer sagt. Und ja, das macht dann keinen Spaß, sich von diesen Spielern zu verabschieden, aber es gehört dazu und man sieht sich ja immer mehr als nur 2-mal im Fußball.
Ja, wir sehen uns mit Basti Striezel ja schon in wenigen Tagen wieder.
So ist das.
In Greifswald zum Auswärtsspiel. An der Stelle sind unsere 45 Minuten auch fast abgelaufen. Ich stelle noch eine Frage, die jetzt nicht im Skript ist, aber die haben Harry und ich uns gegenseitig vorhin auch gestellt. Wie viele Liegestütze schaffst du am Stück?
Ich wiege zurzeit 90 Kilo. Das heißt, es ist nicht unbedingt sehr einfach, dann viele Liegestütze zu machen. Die Frage haben übrigens die Spieler vor wenigen Tagen auch gestellt. Ich konnte es nicht ganz beantworten. Das klingt jetzt wenig, aber 40 habe ich.
Okay, das klingt auch realistisch. Das klingt auf jeden Fall anders als das, was wir geantwortet haben. Das war unrealistisch.
Johannes hat die Chuck Norris Antwort gegeben. Ganz lustig, er schafft alle.
Ja, immer eine Antwort.
Und Harry schafft, das war's? Einer?
Ich habe gesagt, ein mehr als du, aber...
Ja, das wird schwierig bei allen. Schön.
Ja, wie dem auch sei, eine Frage muss ich noch stellen. Vorhin sind wir schon mal in die Richtung da gegangen, und zwar Trainerwechsel, oder ja eigentlich 3 Jungs, die deine engen Kollegen waren, haben quasi in der Winterpause gewechselt. Du bist quasi vom engeren Staff stehen geblieben. Gibt einem das in deinem Beruf auch ein bisschen Ruhe, dass der Athletiktrainer jetzt vielleicht nicht der klassische Schleudersitz ist, wie zum Beispiel ein Cheftrainer, der in der Regel seinen Co. und oft einen Torwart noch mitnimmt? Ist dir das lieb, oder würdest du lieber standortunabhängig mit einem gleichen Team über mehrere Jahrzehnte arbeiten?
Ja, das stimmt. Im Winter war ich so last man standing. Ja, aber Athletiktrainer ist jetzt nicht so im Kreuzfeuer. Und also ich persönlich habe da keine Angst, dass ich irgendwie meinen Job verlieren könnte, wenn es mal nicht läuft oder wenn wir viele Verletzte haben oder was auch immer. Ich bin da, was das Thema anbelangt, auch was viele Themen anbelangt, aber gerade das Thema anbelangt, doch schon fast emotionslos, muss ich sagen. Und gerade im Winter, 3 engere Kollegen sind nicht mehr da. Das war schon komisch. Ich war konsterniert, muss ich sagen. Aber ist es nicht so, dass mich das dann, also meine persönlichen Gefahren, dass die mich irgendwie belasten in der täglichen Arbeit. Überhaupt nicht, nein.
Okay, dann sind wir jetzt aber tatsächlich wirklich fast am Ende.
Ja.
Zunächst mal, lieber Moritz, darfst du dir den Schal, der hier ums Mikrofon drapiert ist, nehmen, umhängen und mitnehmen. Das ist
dein
persönlicher
Wunsch. Ehrlich, ja, genau. Vielen Dank. Schön, vielen Dank.
Und in der Zeit, in der Harry dir die Frage stellt, die meistens zuletzt auf dem Zettel ist, in unserem Skript, lege ich dir die leeren Seiten der zu unterschreibenden Podcast-Schals hin. Und während du unterschreibst, stellt der Harry dir eine Frage, die hoffentlich relativ einfach zu beantworten ist für dich.
Ja, die Frage aller Fragen. Nein, wir sind natürlich immer gespannt, was wir da für Input bekommen. Okay. Wen könntest du dir gut vorstellen, hier mal als Gast zu haben? Wen empfiehlst du uns oder wem würdest du selber gerne mal zuhören?
Gibt's eine Person und mit der müsstet ihr wahrscheinlich dann 3 Folgen machen. Bernd Schneider, ich persönlich kenne ihn nicht und ich glaube, nach der Karriere hat man auch extrem wenig von ihm gehört. Aber der hat unfassbar viel erlebt, also gerade WM 2006, WM 2002, mit was für Spielern der zusammengespielt hat. Es ist ja, ist Wahnsinn. Und der wohnt hier in Jena, der trainiert, ich glaube, die B-Jugend von Schott. Den siehst du also täglich, ein ganz entspannter Typ. Wie gesagt, persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich fände es mal mehr als hochinteressant, ihm zuzuhören.
Okay, okay. Haben wir so notiert, während du unterschreibst, muss ich noch ganz kurz zu den Schals etwas sagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, wir sind quasi in der neuen Saison. Das heißt, wir haben neue Schals. Mittlerweile haben 3 verschiedene Menschen schon darauf unterschrieben, auf jedem Schal. Einer wird versteigert zugunsten für Südkurve für die Zukunft am Ende der Saison. Und einer wird unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Halbzeitfragen verlost. Harry, habe ich das so richtig dargestellt?
Das war für deine Verhältnisse äußerst souverän, kurz und auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Worte zu verlieren. Moritz, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es war unglaublich interessant, Einblicke in deine Tätigkeit und in deinen Berufsalltag zu bekommen. Ein bisschen Licht in den Schatten Moritz Kleikamp zu werfen und einfach mal zu wissen, wer ist das? Was steckt dahinter? Also es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja,
und
schließe ich mich an.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Ich
wünsche dir alles Gute.
Mir hat genau, auch große Freude bereitet.
Und hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Feedback da, wie ihr es fandet. Und wir verabschieden uns von dir, Moritz. Danke, dass du da warst und von euch auch. Und hören uns dann hoffentlich in knapp 4 Wochen wieder. Das ist dann schon der 42. Spieltag. Bis dahin viel Spaß, viel Erfolg mit dem FCC und bis dann.
Bis dann.
Ja.